Talk mit Tees.
Ich weiß damals noch, ich habe die Ärztin oder Trainerin gefragt, was muss noch passieren, dass ich endlich die Chance habe auf ein Spenderherz. Und es durchzieht den ganzen Körper in dem Moment. Und es fühlt sich an wie so ein Pferdetritt vor die Brust. Ich hatte so Angst, dass was passiert und ich tot in der Wohnung liege und es keiner mitbekommt. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie anstrengend Frühstücken im Sitzen sein kann. Also ich war danach fix und alle, habe danach eine Stunde gepennt, weil ich so fertig war. Ich habe nie auf den Tod eines Menschen gewartet, sondern ich habe immer darauf gewartet, dass ein Mensch vor seinem Tod eine Entscheidung getroffen hat. Die Entscheidung, dass sein Herz weiterleben darf.
Mein Name ist Christian Tees und ich lade mir hier einfach gerne Menschen ein, die mich beeindrucken, die Besonderes zu erzählen oder aber auch zu diskutieren haben. Mein Gast heute hat eine krasse Geschichte und ich hatte so viele Fragen an Tamara Schwab. 31 Jahre alt, kommt aus der Nähe von Nürnberg, studierte Wirtschaftspsychologin und seit dem 1. August 2021 lebt sie mit einem Spenderherz. Mit 25 Jahren hatte sie bereits 2 Herzstillstände, war 45 Minuten lang tot und musste reanimiert werden. Zahlreiche Medikamente und Operationen haben nicht geholfen und so blieb dann nur noch eine Lösung, ein neues Herz. Mich hat total beeindruckt, wie sehr man auch selbst Initiative ergreifen muss, damit einem geholfen wird und wie sie die ganze Zeit überbrückt hat mit einem defekten Herzen, den Optimismus nicht verloren hat, trotz regelmäßiger Todesangst oder auch nur die Angst, dass der eingepflanzte Defibrillator wieder zuschlägt, was ein großer Horror ist, wie sich das anfühlt und überhaupt, wie es ist, mit einem neuen Herzen aufzuwachen, das hört ihr gleich. Es ist alles beeindruckend an dieser Geschichte, über die sie auch in einem Buch geschrieben hat, das heißt Dein Herz, mein Herz, und über die Zeit mit dem kaputten Herzen vor der Transplantation hatte sie auch schon mal geschrieben, Mein Speed Dating mit dem Tod. Freut euch auf berührende und auch packende 90 Minuten. Ich hoffe, auch euch geht bei diesem Gespräch das Herz auf.
Ein Podcast von SWR3.
Dann sagen wir erstmal guten Morgen, hallo.
Guten Morgen.
Tamara, die seit einiger Zeit mit einem neuen Herzen lebt. Du hattest mit 26 bereits 2 Herzstillstände, warst 45 Minuten lang tot. Das ist sozusagen die Vorgeschichte zu deiner Transplantation. Du wurdest beide Male reanimiert. Bist du eigentlich noch in Kontakt mit den Menschen, die dir damals schon das Leben geschenkt haben?
ja, tatsächlich bin ich mit einigen noch im Kontakt. Wir hören zwar nicht regelmäßig was voneinander, aber zumindest mindestens einmal im Jahr und sehr gerne dann am 28.01., wo damals der erste Herzstillstand war. Ja, von daher haben wir noch Kontakt miteinander.
Wer war denn das beim zweiten Mal? Ich weiß, beim ersten Mal erinnere ich mich, das war bei dir im Fitnessstudio.
Mhm, richtig.
Und wo war es beim zweiten Mal? Da warst du auf Ibiza, meine ich.
Ja, ich war in Ibiza im Urlaub. Ich wollte eigentlich eine entspannte Urlaubswoche machen und das ging genau einen Tag gut. Und dann hatte ich im Frühstücksraum morgens plötzlich wieder gefährliche Herzrhythmusstörungen und dann auch tatsächlich diesen zweiten Herzstillstand. Und habe dann damals noch 5 Schocks von meinem implantierten Defibrillator bekommen. Also ich hatte nach dem ersten Herzstillstand einen Defibrillator implantiert bekommen. Der hat auch ausgelöst 5-mal, noch bei Bewusstsein. Und dann bin ich ohnmächtig geworden und hatte trotzdem den Herzstillstand, weil dieser Defibrillator nicht richtig im Herz drin lag oder das Kabel nicht richtig im Herz drin lag. Ja. Und damals war ich mit meinem damaligen Freund dort und der hat sofort dann gehandelt und hat mich dann wieder reanimiert.
Und er wusste auch, wie es geht. Es ist ja für viele Menschen, wenn es das erste Mal passiert, erstmal ein großes Problem, diese Sicherheit zu haben, wie man es macht. Ich weiß, man kann kaum etwas falsch machen. Dein
Richtig.
Freund war vermutlich vorbereitet damals, oder?
Ja, also wir waren da ganz frisch zusammen. Von daher hatte er sich jetzt nicht wegen mir vorbereitet, aber er war Ersthelfer in seinem Unternehmen. Und von daher wusste er Gott sei Dank, was er tut und konnte mir damit das Leben retten.
Das ist so ein Defibrillator, du hast gesagt, der war nicht so richtig implantiert. Wurde da geschludert? War da jemand für verantwortlich oder passiert so etwas? Denn es klingt brutal.
Ja, es war auch tatsächlich brutal, alleine schon diese 5 Elektroschocks erleben zu müssen. Was konkret falsch war, ob das falsch implantiert wurde, ob vielleicht in der Zwischenzeit in diesem halben Jahr irgendwie was sich aus dem Herz rausgezogen hat oder so, das kann man nicht mehr hundertprozentig feststellen. Und ich habe auch sofort dann, also ich glaube 5 Wochen nach dem Vorfall, bin ich wieder mit gefährlichen Rhythmusstörungen dann damals in Deutschland ins Krankenhaus gekommen. Und da kam dann eben raus, dass da ein Fehler ist an dem Defi. Und man hat den neu implantiert. Und man hat aber gar nicht nachgeguckt, was jetzt konkret das Problem war. Also ob es ein menschlicher Fehler war oder ob es die Technik war.
Es hat so 5,5 Jahre gedauert, glaube ich, bis du dann dein neues Herz bekommen hast. Das ist ein wirklich brutaler Weg. Gerade dieser Defibrillator, wenn man es liest, hat etwas so Furchteinflößendes, weil so Schmerzhaftes, du wirst danach ja auch, glaube ich, ohnmächtig.
Ja.
Dieses erste Mal, Defibrillator löst aus. Also er löst ja dann aus, wenn eine gewisse Herzfrequenz überschritten wird. Ich glaube bei 170, das ist sehr hoch, aber da ist noch alles ruhig. Bei 180 sendet er ein paar Stromstöße ab. Wie hast du das allererste Mal in Erinnerung, dass der Defibrillator ausgelöst hat, was an sich ja erstmal eine tolle Sache ist. Er hält dich am Leben. Und dennoch, ich sag dir, ich kann es kaum lesen, wie du es beschreibst.
Ich glaube, es war das Schlimmste, was ich bisher erleben musste. Vielleicht kennst du ein oder andere, der mal in der Steckdose, nicht in der Steckdose, um Gottes Willen, an den Elektrozaun, nur an den Elektrozaun gefasst hat. Oder vielleicht mal irgendwie, wenn irgendwie Arbeiten an der Steckdose gemacht wurden, vielleicht irgendwie einen kurzen kassiert hat. Also so einen kurzen Stromstoß, so ein bisschen was. Nicht so ganz schlimm, wenn man richtig in die Steckdose fasst, um Gottes Willen. Aber wie sich Strom anfühlt, wenn man mal was davon abbekommt, dann hat man vielleicht so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie sich das anfühlen könnte. Und das Ganze muss man sich wahrscheinlich in, keine Ahnung, 10-facher Form vorstellen und mitten in der Brust. Und es durchzieht den ganzen Körper in dem Moment. Und es fühlt sich an wie so ein Pferdetritt vor die Brust mit vollem Karacho. Und das war echt heftig, weil ich es leider immer wieder bei Bewusstsein erlebt habe. Viele Menschen sind dabei schon ohnmächtig, die kriegen das gar nicht mit, da ist es dann gar nicht so tragisch. Ich habe das leider alles miterleben müssen und für mich war das sehr traumatisierend. Also ich habe danach Albträume davon gehabt, ich hatte Panikattacken durch dieses Erlebnis. Und für mich war es ganz, ganz schlimm, dass es ein Gerät war, was in meiner Brust ist und das keinen Ausschalter hat. Also wenn das passiert, muss ich da durch, komme was wolle und dieser Defi erst, also nur er entscheidet, wann Schluss ist und wann ich das Ganze wieder überstanden habe. Und diese Akzeptanz war, glaube ich, war das Schwierigste an dieser ganzen Situation. Also die Schmerzen waren schon heftig, aber zu wissen, dieses Ding kann jederzeit wieder loslegen und mir diese Schmerzen zufügen und ich kann nicht Stopp schreien und er hört auf, das war echt schwierig.
Also irgendwann war klar, du brauchst ein neues Herz. Aber der wahre Grund, der war ja erstmal im Verborgenen. Erst relativ spät wurde festgestellt, es handelt sich hier um einen Gendefekt. Mhm. Deswegen funktioniert dein Herz nicht richtig. Das heißt, vorher war die Diagnose Herzmuskelentzündung eine Sache, die eigentlich relativ schnell jedem mal passieren kann, oder? Auch wenn man nicht aufpasst.
Ja, geht ganz, ganz schnell, wenn man Sport macht und eigentlich nicht richtig fit ist. Dann kann es sich das ganz schnell aufs Herz legen und man kann eine Herzmuskelentzündung davontragen.
Das war es bei dir aber nicht. Das habt ihr dann am Ende rausgefunden. Wie war diese Erkenntnis für dich? Am Ende ist es ein Gendefekt. Ich habe jetzt mehrere Jahre hinter mir immer wieder Versuche, daran etwas zu machen. Dann wird ein Defibrillator eingebaut. Dann hast du noch einen zweiten Defibrillator bekommen. Und am Ende heißt es, es liegt eigentlich an einem Gendefekt. Ja. Wie versucht warst du, irgendeine Schuldweisung auch jemandem zu geben?
Also im ersten Moment war ich tatsächlich erleichtert, weil ich hatte endlich nach so vielen Jahren Rückschlägen und immer wieder eine Therapie ausprobiert und es hat doch wieder nicht geholfen, hatte ich jetzt endlich so einen Zettel an dem Ganzen. Also ich hatte einen Titel, der oben drüber stand und von dem ich mir 100% sicher war, dass es der ist, weil ich weil ich das schwarz auf weiß hatte. Und von daher war für mich das in den ersten Schritt erstmal gut, weil ich jahrelang schlechtes Gewissen hatte. So, ich bin an meiner Krankheit schuld. Ich habe einmal krank Sport gemacht und jetzt muss ich mein ganzes Leben die Konsequenzen daraus ziehen. Und nicht nur ich, sondern auch meine Familie. Das war für mich ganz schwer und da hatte ich jahrelang mit diesem schlechten Gewissen zu kämpfen. Und das war mit der Diagnose Gendefekt von jetzt auf gleich weg. Aber natürlich war auch im zweiten Schritt, dachte ich mir, Mensch, das kann doch nicht sein. Ich war bei so vielen Ärzten und ich war wirklich bei den Besten der Besten. Und keiner kam auf diese simple Idee, einen Gentest zu machen. Und es ist eine reine Blutuntersuchung. Das ist wirklich kein großer Act. Das Einzige, es kostet.
Lag das auf der Hand? Also macht man das in dem Fall? Lag das auf der Hand?
Eigentlich wäre das sehr naheliegend gewesen, weil man hat nichts richtig gefunden bei mir. Also man wusste, ja, da ist das Herz entzündet. Aber man hat nie zum Beispiel einen Virus bei mir am Herz gefunden. Und es wurde ja nichts besser. Also man hat ja alles möglich probiert und es war immer wieder erfolglos. Und spätestens da hätte man sagen müssen, hey, da schauen wir jetzt mal nochmal mit einem Gentest nach. Auch wenn in meiner Familiengeschichte gerade keine Anzeichen da sind. Und das war wahrscheinlich etwas, wo viele Ärzte dann gesagt haben, okay, das wird bei ihr nicht der Fall sein, weil in der Familie gab es noch keinen plötzlichen Herztod. Beziehungsweise hat halt ganz am Anfang mal ein Arzt eine Diagnose gestellt und es wird sehr ungern hinterfragt von anderen Ärzten.
Sag mal, dieses Jahr?
Ja, fertig.
Dieses eine Mal, wo du dir selber dann jahrelang vorgeworfen hast, ich habe da falsch Sport gemacht, ich war nicht ganz fit, ich war eigentlich noch krank und habe Sport gemacht. Wusstest du im Prinzip, welches eine Mal das konkret war?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay. Und genau, Theorie.
Ja, genau, da hing ich auch. Also ich war jemand, der wahnsinnig ehrgeizig war und immer wahnsinnig viel gemacht hat. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt, als das erste Mal aufgetreten ist, habe ich gerade meine Bachelorarbeit geschrieben. Ich habe einen neuen Job parallel angefangen, einen Vollzeitjob. Ich habe noch nebenbei moderiert am Wochenende. Es war so ein kleiner Nebenjob noch und ganz viel Sport gemacht. Also ich war rund um die Uhr beschäftigt. Und dann dachte ich mir, gut, vielleicht war ich krank und ich habe es einfach nicht mitbekommen und habe mit meinem Sport weitergemacht. Weil häufig ist es ja so, wenn man so unter Stress steht, dass man gar nicht mitbekommt, dass man wirklich irgendwas gerade in sich drin hat. Und so habe ich mir das dann zurechtgerückt und erklärt.
Wann kam der Moment, als dir klar war, so geht es nicht weiter, ich brauche ein neues Herz? Also, dass du das auch willst. Du hast ja dann auch so eine Odyssee hinter dich. Man muss ja kämpfen. Man muss ja kämpfen für Dinge, die man bekommt, für Dinge, die dann gemacht werden, die untersucht werden.
Ja.
Und wann war für dich der Zeitpunkt klar, Leute, das geht so nicht mehr. Ich brauche ein neues Herz. Bitte setzt mich auf diese Liste.
Also das allererste Mal ist dieser Satz, es könnte sein, dass Sie mal ein Spenderherz brauchen, nach dem zweiten Herzstillstand gefallen. Aber mit der Ergänzung, das wird aber noch Jahre dauern. Also das sind wir noch lange nicht. Naja, und 3 Jahre später hatte ich gerade ein halbes Jahr diese neue Diagnose, die erstmal nichts geändert hat, außer dass ich keinen Sport mehr machen durfte, weil die Krankheit dann schlimmer wird. Und das war im Mai 2021, einem Maitag, da bin ich zu meiner besten Freundin nach München gefahren, wollten uns einen schönen Tag machen nach Lockdown-Phase und hatten wir auch gemacht. Abends bin ich dann spontan länger geblieben für eine Nacht, obwohl ich eigentlich abends heimfahren wollte. Und das hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet, weil wir dann auf der Couch saßen, Fernsehen geguckt haben und ich von jetzt auf gleich gefährliche Herzrhythmusstörungen wieder bekommen habe. Und ich hatte einen Puls von 170 und ich wusste, ab 180 fängt der Defi wieder das Schocken an. Und dann riefen wir damals den Notarzt, bin dann ins Krankenhaus gekommen, habe dann 2 Tage später nochmal eine OP gehabt. Und in dieser OP werden die Herzrhythmusstörungen oder diese Stellen am Herz werden verödet, sodass die Herzrhythmusstörungen nicht mehr entstehen können. Das haben wir noch gemacht und die Ärzte waren damals auch sehr zufrieden und dachten, ja, wir haben alle Stellen soweit erwischt. Und einen Tag später bekam ich von jetzt auf gleich wieder Schocks von meinem Defi.
Okay, direkt. Okay, hat das alles nichts genützt. Auch das Veröden hat nichts gebracht. Also ein Thema, das einfach kein Ende findet.
Richtig. Und damit, also ich habe insgesamt in dieser Nacht 8 Schocks bekommen. Und die ersten 3, die kamen in der ersten Runde sozusagen. Erst dann nachts um 3 ging es dann wieder los. Nach diesen ersten 3 Schocks bin ich ohnmächtig geworden. Irgendwann war ich dann wieder wach. Die Ärzte waren alle um mich rum. Ich habe dann auch erstmal wieder wahrgenommen, was ist gerade passiert, weil man versteht am Anfang ja gar nicht, was ist jetzt eigentlich gerade passiert, wenn man wieder wach wird. Und ich war fix und fertig. Und ich weiß damals noch, ich habe die Ärztin und der Trainerin gefragt, was muss noch passieren, dass ich endlich die Chance habe auf ein Spenderherz. Mhm. Weil ich konnte nicht mehr. Also ich war wirklich, war an dem Punkt und ich habe lange gekämpft, wo ich mir dachte, ich habe keine Kraft mehr. Ich kann nicht mehr länger kämpfen. Mhm. Ich kann diese Ungewissheit, diese permanente Angst und so weiter, ich kann das einfach nicht mehr ertragen. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, entweder jetzt klappt das und wir gehen jetzt diesen Weg, oder ich weiß nicht, wie ich jetzt dann länger noch dieses Leben führen kann.
Ja, das hast du gesagt. Aber was haben die Ärzte dazu gesagt?
Die Ärztin, die mich damals direkt nach den Schocks behandelt hat, die meinte damals, ich bin jetzt dem Ganzen einen guten Schritt näher gekommen sozusagen. Und dann war eigentlich auch der Plan, dass wir dieses ganze Thema angehen. Also, dass man mich mal vorstellt in der Transplantationsambulanz und so weiter und so fort. Ich habe dann dazwischen noch einen neuen Defi bekommen, der noch stärker schockt, damit ich keine 8 Schocks brauche, sondern vielleicht nur einen. Und dann kam ich wieder auf die Normalstation. Und 2 Tage später kam der Arzt zu mir ins Zimmer und meinte, ja, Frau Schwab, wir entlassen Sie heute, morgen. Mhm. Und ich war damals komplett von den Socken. Das kann doch jetzt nicht sein. Also ich laufe 2 Meter auf die Toilette und ich habe einen Puls von 120, 130. Ich werde es nicht bis nach Hause schaffen. Dann bin ich schon wieder im Krankenhaus mit irgendwelchen Schocks.
Aber das wissen die ja auch. Also ich meine, die wissen ja, wie es dir geht. Und das war aber okay. Also,
ja,
man konnte kein Geld mehr mit dir verdienen in dem Augenblick. Oder es war alles getan, was sie tun konnten.
Ja, das ich möchte niemandem etwas vorwerfen, aber so kam es leider für mich rüber. Ja, man hat alle OPs gemacht und jetzt habe ich ein Bett besetzt. Und außerdem liege ich ja so entspannt im Bett. Und ich habe ja noch ein Grinsen auf den Lippen, weil ich jemand bin, der bis zum Schluss noch freundlich ist zu Menschen und lächelt. Okay. Und das ist mir am Ende, glaube ich, auf die Rechnung geschrieben worden, so nach dem Motto, der geht's gar nicht so schlecht, die kann wieder nach Hause.
Krass, nachdem alles, was du, nach allem, was du da durchgemacht hast, und das ja wirklich ständig ein Leben am Abgrund ist eigentlich, und auch ein Leben in Todesangst, oder? Ich habe mich gerade gefragt, Traumata verfolgen einen ja noch oft ein Leben lang. Du hast jahrelang mit dieser Angst gelebt, gleich kommt wieder der Defri oder Herz setzt wieder aus. Was ist von dieser Angst geblieben? Also heute geht's dir gut, ist schon klar und alles ist gut gelaufen, aber was ist von damals noch übrig?
Es ist nicht komplett weg. Also ich muss schon sagen, es hat sich wahnsinnig viel geändert, seitdem ich jetzt das neue Herz habe. Ich kann wieder alleine leben. Also das war ja auch eine Situation schon vor dem letzten Vorfall sozusagen, wo ich gesagt habe, ich muss wieder zu meinem Vater zurückziehen, weil ich kann es körperlich nicht mehr. Ich kann nicht mehr alleine leben. Ich habe ständig Angst, dass was passiert, der Defi zwar schockt, mir aber nicht helfen kann und ich menschliche Hilfe brauche. Und ich hatte so Angst, dass was passiert und ich tot in der Wohnung lieg und es keiner mitbekommt. Ich konnte so viele Dinge nicht mehr machen. Ich konnte auch nicht mehr arbeiten. Also das waren alles so Dinge, die ganz, ganz schwer waren für mich auch zu akzeptieren. Und jetzt heute ist fast alles eigentlich wieder möglich. Also ich kann wieder alleine leben, ohne irgendwelche Panikattacken. Ich habe noch ab und an Herzrhythmusstörungen, die aber normal sind. Aber ich spüre sie eben sehr, sehr stark, weil ich einfach darauf getrimmt bin durch die vergangene Zeit. Und die sorgen auch noch ab und an für ein komisches Gefühl. Das hält sich aber in Grenzen. Also zu Hause schaffe ich es, dass eigentlich keine Panikattacken mehr kommen. Die einzigen Situationen, in denen es mich manchmal noch übermannt, wo ich es noch nicht so ganz im Griff habe, sind Situationen, die mich an meine Herzstillstände erinnern. Also Beispiel, oder an Vorfälle erinnern. Beispiel, ich war Ich hatte einmal einen Defi-Einsatz am Bahngleis. Also da habe ich gerade auf die Bahn gewartet und dann hatte ich gefährliche Rhythmusstörungen und mein Defi ist eingesetzt oder hat eingesetzt. Und das hatte ich jetzt beispielsweise letztes Jahr, war ich an der Bahn und eigentlich ging es mir soweit schon gut, aber ich hatte halt so ein paar Rhythmusstörungen und ich bin sofort in diese Spirale reingekommen und habe gemerkt, okay, da bahnt sich jetzt gerade eine Panikattacke an, weil mich das einfach so sehr an damals unterbewusst erinnert. Also das sind noch so diese seltenen Situationen, ab und an mal der Frühstücksraum im Hotel oder das Bahngleis.
Oder das Fitnessstudio.
Ich muss auch sagen, ich bin seitdem nicht mehr ins Fitnessstudio gegangen.
Wirklich nicht? Und das war wirklich eine Leidenschaft von dir, ne?
Also. Sport sehr. Fitnessstudio habe ich halt damals einfach gemacht. Jetzt verzichte ich sehr gerne aufs Fitnessstudio und auch aus Ergometer, also auf das Fahrrad im Fitnessstudio. Ich hasse das wie die Pest mittlerweile.
Von dem du wirklich runtergefallen bist nach dem Herzstillstand. Ja. Ne? Du bist runtergekippt, auch wenn du es nicht mehr mitbekommen hast.
Richtig.
Aber was hast du an den Bahngleisen jetzt gemacht mit der Panikattacke dann?
Ich war ja auch viel in psychologischer Betreuung und habe damals von meiner Psychologin wie eine Art Meditation damals empfohlen bekommen. Und die hat mir in der Krankenphase, also als ich im Krankenhaus war und auch immer wieder mit Panikattacken zu kämpfen hatte, aber auch heute noch, habe ich diesen Podcast auf dem Handy drauf oder diese Meditation auf dem Handy drauf. Mhm. Und es war total faszinierend, weil ich war ja in einer Panikattacke. Und in einer Panikattacke kannst du ja nicht mehr rational denken. Das funktioniert nicht. Also dein Körper übernimmt die Führung in dem Fall. Ja. Und ich war dann in diesem Zug. Ich konnte auch nicht weg. Also ich bin dann nämlich eingestiegen und ich konnte nicht flüchten in dem Moment, was normalerweise meine Strategie ist, aus der Situation rauszugehen. Also musste ich diesen Podcast anmachen und es war so faszinierend, weil dieser Podcast hat begonnen, ich habe die Augen zugemacht und ich bin in kürzester Zeit eingeschlafen.
Im Zug.
Ja, nicht nur im Zug, sondern mitten in einer Panikattacke. Und ich dachte, krass, was hat dieser Podcast mit mir gemacht, dass ich es schaffe von einer Panikattacke, wo man ja einen schnellen Puls hat und aufgeregt ist und alles, ich es schaffe einzuschlafen. Und nach diesem Einschlafen und wieder wach werden war alles weg und mir ging es wieder gut. Also es war total faszinierend.
Wir stellen uns also vor, wenn wir das Problem hätten oder in einer ähnlichen Situation sind, da sind Ärzte und die tun natürlich alles für uns und man bekommt immer die Behandlung, die auch wirklich gerade so möglich ist. Deinem Buch entnehme ich aber, das ist einfach nicht so. Du hast die Jahre bis zur Transplantation, hast du immer wieder ganz viel kämpfen müssen und dir Dinge erarbeiten müssen. Also was alles zum Beispiel musstest du dir wirklich erarbeiten? Du wärst sonst vermutlich nicht mehr am Leben heute.
Ja.
Du schreibst an einer Stelle irgendwie, gib mir endlich meine Kaliumbrause. Ich merke mit meinem Herz, stimmt was nicht, mir fehlt Kalium. Ja. Und der Arzt will das dann aber alles erstmal ganz locker abklären. Jetzt warten Sie mal, jetzt machen wir erst eine Blutuntersuchung. Verdammt nochmal, mir fehlt Kalium. Ich weiß doch, was mir fehlt. Und am Ende war es auch Kaliummangel. Und dann hast du deine Kaliumbrause, wie du es nennst, hast du bekommen. Das ist natürlich eine Kleinigkeit jetzt so.
Ja, wobei es war tatsächlich, Kalium war ganz entscheidend, ob ich Herzrhythmusstörungen bekomme oder nicht und ob die Rhythmusstörungen eskalieren oder nicht. Also es war in der Situation, war es knapp. Ich weiß, dass es knapp war, weil ich spüre ja mein Herz sehr, sehr genau. Und wir haben ja auch die Ärzte nie geglaubt, das ist ja auch immer was, die haben mir nie geglaubt, dass ich die Herzrhythmusstörungen spüre. Und dann habe ich irgendwann angefangen mit ihnen, also die haben das EKG ja dran gehabt und ich habe es nicht gesehen. Und ich habe gesagt, so liebe Leute, ich weiß, jetzt habe ich eine Herzrhythmusstörung. Jetzt ist eine da. Und sie haben mich immer wieder angeguckt, ganz ungläubig. Und ich so, sie spüren es ja wirklich. Und ich so, ja, warum glaubt ihr mir nicht? Ja, es ist so. Und genauso war es mit dem Kalium. Also nachdem das erste Mal passiert ist, dachte ich mir, okay, wie kann ich die jetzt überzeugen, dass ich fühle, wo mein Kaliumspiegel ist? Und dann habe ich angefangen, mit denen zu wetten, also mit den Schwestern. Und ich tippe auf, keine Ahnung, einen Wert von 3,8 und wenn ich gewinne, dann kriege ich ein Eis von euch. Und genau so war es dann tatsächlich.
Nee, dann kriege ich Kalium.
Also ja, dann kriege ich Kalium natürlich. Mein Kalium. das auf jeden Fall, so auf der Intensivstation, da ging das deutlich schneller. Aber ich habe dann angefangen, mit denen irgendwie Wetten zu schließen, damit die endlich mal anfangen, mir zu glauben. Weil diese Eigenverantwortung und dieses eigene Körpergefühl, das wird so häufig von Ärzten unterschätzt, auch vom Pflegepersonal unterschätzt. Ich zähle, gibt es da auch unterschiedliche Typen, also Menschen, die da vielleicht sehr hypochonder unterwegs sind und denen man nicht so vertrauen kann. Aber
und davon gibt es wahrscheinlich unendlich viele, sodass man fast die Ärzte sich verstehen kann, wenn man nicht gerade direkt betroffen ist wie du. Da hast du natürlich gar kein Verständnis in der Situation. Aber so von außen etwas nüchtern betrachtet, kann man es vielleicht nachvollziehen, oder?
Natürlich, dass man auch nicht jeden Patient in die gleiche Schublade werfen kann, ist, glaube ich, auch selbstverständlich. Und das sollte mein Verständnis sein, soll aber auch das Verständnis des Arztes oder des Pflegers sein, dass man eben nicht alle unter einen Kamm scheren kann. Und rückblickend muss ich sagen, ich hatte immer recht mit meinem Gefühl, immer. Immer, wenn ich das Gefühl hatte, da passt was noch nicht, kam irgendwann, nachdem auch die Ärzte mir nicht geglaubt haben, dann doch irgendwann mal die Bestätigung. Und das war viel Kampf, dieses Vertrauen der Ärzte zu gewinnen und zu merken, hey, wir sind jetzt mal langsam ein Team. Denn ich hatte immer das Gefühl, es wird gegen mich gearbeitet und mir wird Verantwortung abgesprochen. Also Verantwortung meinem eigenen Körper gegenüber. Und ich bin das kleine Mädchen, die nichts weiß. Und der Arzt ist der Allwissende, der mich heilen kann. Aber genau so war es halt leider sehr, sehr häufig nicht. Und da musste ich mich schon viel durchsetzen.
Dann war das jetzt gleich schon ein relativ großes Beispiel. Ich dachte, ich komme gerade mit diesem kleinen Beispiel. Und du hast natürlich noch eine ganze Reihe von anderen Dingen, die du dir erkämpfen musstest. Aber das war dann schon eine ganz große Geschichte, ne?
Ja, also ich glaube, der allerwichtigste Punkt damals war, als dieser Arzt mich entlassen wollte nach diesen letzten 8 Schocks. Und da war ein Punkt, wo ich gesagt habe, so bis hierhin und nicht mehr weiter. Ich überlasse diese Verantwortung nicht mehr den Ärzten. Ich Ende im Gelände. Und hab ihm damals auch gesagt, ich weigere mich zu gehen. Ich gehe nicht.
Okay, und er?
Ja, ich glaube, den Satz hat er in seinem ganzen Leben noch nie gehört, dass jemand nicht aus dem Krankenhaus gehen möchte. Er war auch ein bisschen perplex, muss ich sagen, und meinte nur, ja, okay, er bespricht das mal mit seinem Chef. Ja, dann hatte ich zeitgleich Kontakt aufgenommen zu einer Selbsthilfegruppe für meine genetische Erkrankung, mit der ich schon vor einem halben Jahr, also ein halbes Jahr vorher, Kontakt aufgenommen hatte. Und habe ihm die Geschichte erzählt und war auch schockiert und hat sofort den Hörer wieder in die Hand genommen und hat einen Arzt kontaktiert, der zwar gerade im Urlaub war, aber auch aus München kam und mich gut kannte schon. Und der hat mir dann an dem Tag, an dem ich in diesem Krankenhaus hätte entlassen werden sollen, mir einen Termin in der Transplantationsambulanz eines anderen Münchner Klinikums besorgt. Mhm. Und ich habe nicht mal einen Krankentransport bekommen von dem einen zum anderen Klinikum. Ich musste meinen Papa kommen lassen und der hat mich mit dem Rollstuhl vom Krankenbett bis zum Auto gerollt. Wir sind dann in das andere Klinikum gefahren, haben das gleiche Spiel mit dem Rollstuhl wieder gemacht bis zur Transplantationsambulanz. Und dort habe ich sofort erfahren, dass ich absolut reelle Chancen habe, auf die hochdringliche Liste für ein Spenderherz zu kommen. Und da war für mich dann am Ende klar, ja, das Kämpfen und das Durchsetzen, das lohnt sich. Und ich hätte wahrscheinlich, also wer weiß, was dann passiert wäre, wenn ich da nicht so rigoros gewesen wäre.
Ja, krass. Aber das war dann wirklich Himmel und Hölle innerhalb weniger Sekunden. Also als der Arzt dir gesagt hat, und ich meine, er hat dann zu dir gesagt, wie du es in deinem Buch schreibst, ich sehe im Moment überhaupt keinen Grund dafür, dass man sie hochdringlich auf die Transplantationsliste setzen könnte.
Ja.
Krass. Für dich bricht in dem Augenblick, du weißt, in mir ist alles kaputt, ich habe Todesangst. Also tiefer kann man nicht sein in der Sekunde, oder?
Ja, also für mich war dieser Satz, da bin ich ganz ehrlich, ich bin jemand, der relativ tough ist, glaube ich, und der sein Schicksal dann auch in die eigene Hand nimmt. Aber ich glaube, wenn ich so nicht wäre, sondern ein Stück weit labiler, dann hätte dieser Satz für mich absolute Perspektivlosigkeit bedeutet. Und er hat mir damit auch fast meine komplette Hoffnung auf ein normales Leben genommen. Und ich glaube, wenn ich nicht so drauf gewesen wäre und gesagt hätte, okay, dann mache ich es jetzt selber, dann hätte ich mir wahrscheinlich am Ende irgendwann die nächste Brücke gesucht. Weil ich habe zu diesem Zeitpunkt keine Perspektive mehr gesehen. Und ich wollte dieses Leben, so wie ich es gerade führen musste, wollte und konnte ich es einfach nicht mehr führen. Ich hatte keine Kraft mehr. Und dann bekommt man diesen Satz noch vom Arzt gesagt. Und von einem Arzt, der selber keine Ahnung von dem Thema hat. Also er ist kein Transplantationsmediziner gewesen. Er war einfach nur ein Standard, in Anführungsstrichen, Standard-Oberarzt in der Kardiologie. Und das werfe ich diesem Arzt definitiv vor, dass er Aussagen trifft, von denen er absolut keine Ahnung hat und damit Menschen Hoffnung nimmt und Lebenswillen nimmt. Und das ist wirklich fahrlässig, meiner Meinung nach.
Was hat dir denn in dieser Zeit, in diesen Jahren, bis denn endgültig wirklich die Genehmigung kam, wir setzen sie auf eine Liste und mit ein bisschen Glück innerhalb weniger Wochen, Monaten klappt es dann. Aber vorher diese ganze Unsicherheit, mit der du über Jahre hinweg leben musstest, gepaart mit dieser auch permanenten Todesangst und wenn es nur die Angst ist, dass der Defi wieder losgeht und dich in Ohnmacht versetzt und weil es einfach auch so schmerzhaft ist. Wie lebt man in dieser Zeit, wenn man so etwas überbrücken muss? Woher hast du Hoffnung genommen? Wie überbrückt man diese Zeit?
Manchmal frage ich mich das selber, wenn ich wieder zurückblicke. Wie hast du das eigentlich alles so lang vor allem durchgehalten? Aber
Schritt für Schritt, wenn man vorher wüsste, was einen da erwartet über die nächsten Jahre.
Ja, genau.
Man kann eigentlich gar nicht weitermachen dann, wenn man weiß, wie es vorher ist.
Ja, genau. Also ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich von Anfang gewusst hätte, dass ich da 5 Jahre so viel kämpfen muss. Weil ich hatte ja immer die Hoffnung, okay, jetzt diese Therapie, die wird mir jetzt helfen und dann wird wieder alles gut. Oder die Therapie, okay, wir haben jetzt die andere ausprobiert und dann machen wir jetzt die nächste, aber die wird jetzt helfen. Also ich hatte immer wieder so Hoffnungsanker, die mir dabei geholfen haben, durchzuhalten. Aber auch mein Wille oder meine Wünsche, die ich hatte. Ich wusste, ich will noch das und das Land bereisen. Ich möchte noch das und das erleben. Ich habe noch die und die Wünsche, die ich mir erfüllen möchte. Die haben mir auch total geholfen, da durchzuhalten, weil ich die fest in meinem Kopf verankert hatte und mir dachte, nee, ich gebe jetzt nicht den Löffel ab. Mach ich nicht, weil ich will das noch erleben. Punkt, aus, Ende. Ja. Auch was auch ein großer Antreiber war, auch wenn es hart klingt, meine Familie musste den ersten Herzstillstand ja miterleben. Und bei meinem Vater stand die Polizei vor der Tür. Mit der Aussage, ihre Tochter liegt im Koma, wir wissen nicht, wie sie morgen aufwacht oder ob sie überhaupt noch mal aufwacht. Meine Mama kam von ihrem Afrika-Urlaub zurück und das Erste, was sie auf ihrem Handy gelesen hat, als sie aus dem Flugmodus rausgegangen ist, war, Tamara liegt im Krankenhaus und sie hatte einen Herzstillstand. Und diese Situationen, also für mich war klar, ich will auf keinen Fall, dass meine Familie es erleben muss, dass ich sterbe. Das will ich nicht. Das möchte ich ihnen nicht antun. Mhm. Und deswegen kämpfe ich.
Nicht mal für dich, vor allem für die anderen.
Ja, das war, also ja, ich bin, glaube ich, da sehr, ich achte immer auf die anderen Personen weniger.
Was ja nicht immer gesund ist, ne? Ist ja nicht immer gesund.
Absolut. In dem Fall war es aber, glaube ich, schon gut, weil ich dadurch halt ganz, ganz viel Willenskraft mitgenommen habe. Ist ja nur einer von vielen Punkten gewesen, die mir sehr geholfen haben, da durchzuhalten. Aber es war ein Antrieb. Es war ein Antrieb, weiter da mich durchzuboxen. Auch meine Psychologin war eine große Unterstützung, die mir immer wieder gesagt hat und geholfen hat, wie ich damit umgehen kann, was ich für mich tun kann. Ein großer Tipp zum Beispiel war von ihr, jeden Tag einen Termin mit mir selbst zu machen. Und der muss nicht jeden Tag 2 Stunden lang gehen, sondern der kann auch
was
mal...
Was heißt denn das mit mir selbst?
Ja, genau, der kann auch mal 15 Minuten oder was auch, wie auch immer, wie lange dauern. Aber Hauptsache, ich mache etwas für mich selbst. Also irgendetwas, was mir gut tut. Das kann ein Spaziergang sein. Das kann meine Gesichtsmaske sein. Das kann eine Serie, eine Lieblingsserie sein. Whatever. Hauptsache...
Aber macht man es nicht automatisch dann tagsüber? Auch gerade, wenn man Zeit hat?
Ja, außer man heißt Tamara Schwab wahrscheinlich. ich bin ja sehr ehrgeizig und ich habe ja immer wieder versucht, mich auch ins Leben wieder zurückzukämpfen. Und man muss auch dazu sagen, wenn man chronisch krank ist, eine chronische Krankheit kann ein Vollzeitjob sein. Das vergisst man ganz gerne. Man sagt immer, ja, also das haben auch meine Eltern immer wieder gesagt, du bist ja krank, du hast ja Zeit. Und ich so, ja, Aber ich renne von einem Arzt zum nächsten. Ich verbringe so viel Zeit in einem Wartezimmer. Ich muss nach München zur Kontrolle fahren. Ich komme aus Nürnberg und muss wieder zurückfahren. Ich brauche auch mehr Zeit, wieder zum meine Energie wieder zu laden und wieder Kraft zu sammeln, weil es halt einfach für mich anstrengender ist als für euch und so weiter und so fort. Also auch diese, ja, eine chronische Krankheit nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Und da ist es nicht schlecht, wenn man ganz bewusst sich einen Termin setzt für sich selber, okay, wo man sich was Gutes tut.
Da ja am Ende doch herauskam, dass es ein genetischer Defekt ist, bedeutet das natürlich auch, dass jemand aus der Familie das auch in sich tragen kann. Ja. Wie weit seid ihr da gekommen? Denn da geht ja plötzlich eine ganz andere Angst los. Und zwar bei der ganzen Familie.
Richtig.
Also bei deinen Eltern zumindest.
Richtig. Das war dann, also nee, tatsächlich war das nur meine Angst gefühlt, weil ich dann diese Info bekommen habe. So, ja, es können theoretisch auch andere Familienmitglieder betroffen sein. Und das schlechte Gewissen switchte in Angst um die eigene Familie. Ich habe natürlich sofort alle kontaktiert und ich habe sie zum Arzt geprügelt, wortwörtlich schon fast, weil sie alle meinten, ach nee, und wir haben das doch nicht und wir merken doch nichts und ist schon alles gut. Ich so, nee, wir machen das, weil ich könnte es niemals mit meinem Gewissen wieder vereinigen, wenn irgendwas passiert und wir hätten etwas dagegen tun können. Also habe ich die alle dahin geschleift zu diesem Test und ja, es kam tatsächlich raus, dass mein Vater zum Beispiel auch betroffen ist und ich auch diesen Gendefekt von meinem Vater geerbt habe. Der Unterschied ist nur, er merkt's nicht. Also dieser Gendefekt muss nicht immer in einem Herzstillstand enden oder in einer Herztransplantation, sondern den kann man auch in sich tragen und hat nur so ein paar Extrasystolen, also ein paar Herzrhythmusstörungen, die aber nicht lebensgefährlich sind und kann gut damit leben. Und er hat eben diesen Fall erwischt. Wahrscheinlich auch meine Großeltern, also wo auch immer.
Und das wird auch so bleiben dann. Also da droht nicht von heute auf morgen plötzlich.
Also da er mittlerweile 67 Jahre alt ist, sollte das jetzt mittlerweile kein Thema mehr sein, weil der Ausbruch der Krankheit meistens zwischen 20 und 30 Jahren ist.
Sag mal, diese Entscheidung, die dann natürlich erstmal eine Erleichterung war, okay, Sie sind qualifiziert für ein Spenderherz. Nun hängt natürlich die Entscheidung, wer das bekommt, auch von ganz vielen Faktoren ab. Und einer der Faktoren ist auch die nationale Organaustauschbilanz. Mhm. In Deutschland sind wir in Sachen Organspende ganz schlecht aufgestellt.
Ja.
Bist du als Deutsche benachteiligt gewesen?
Innerhalb dieses Eurotransplantverbundes, meinst du?
Genau. Also in Spanien zum Beispiel ist Organaustausch, Organspende wesentlich leichter, weil da hat man diese Widerspruchregelung. Ansonsten, wenn man nicht von vornherein widersprochen hat, kommt dieses Organ auf jeden Fall in Frage. In Deutschland hat der Bundestag dann eben anders entschieden.
Ja.
Das heißt, in Spanien gibt es viel, viel mehr Spenderorgane. Und zwar deutlich mehr.
Absolut.
Bist du dadurch benachteiligt als Deutsche?
Also ich bin in der Form natürlich benachteiligt, dass ich länger warten muss auf ein Organ, dass alle länger warten müssen und vielen die Wartezeit schlicht und ergreifend nicht ausreicht. Oder also sie ihre Lebenszeit nicht ausreicht, um ausreichend lange zu warten. Jeden Tag sterben zwischen 2 und 3 Menschen auf der Warteliste in Deutschland, während sie auf ein Spenderorgan hoffen. Aber die Zeit läuft ab. Und es ist keins da. Und in Spanien beispielsweise, Spanien ist ja das beste Land in ganz Europa, da wartet man so viel kürzer auf ein Spenderorgan, dass man natürlich da wesentlich weniger Menschen hat, die auf der Warteliste versterben, weil es viel mehr Organe gibt und die Wartezeiten deutlich kürzer sind. Von daher hat man natürlich einen Nachteil, wenn man in Deutschland lebt, wenn man auf ein Organ angewiesen ist. Mein großes Glück, und das muss ich immer wieder dazu sagen, ist, dass ich eine seltene Blutgruppe habe. Und umso seltener die Blutgruppe, umso weniger lange wartet man auf ein Herz. Weil
Warum? Weil es gibt ja auch weniger Herzen dann zur Verfügung, die eben mit dieser Blutgruppe gearbeitet haben.
Das stimmt. Es klingt erstmal, macht es keinen Sinn. Aber es gibt ja auch weniger Anwärter für diese Herzen. Also das heißt, wenn es dann ein Organ gibt mit dieser Blutgruppe, dann gibt es ganz, ganz wenige Menschen, für die dieses Organ passt. Und deswegen dauert es weniger lange sozusagen, bis man dann das Herz bekommt oder bis man ein Herz bekommt.
Aber auch weniger Herzen, ja. Es gibt ja auch weniger Herzen. Also eigentlich ist es doch 1:1, würde man vermuten.
Ja, nee, anscheinend nicht. Also ich man muss ja vergleichen, also wenn man jetzt zum Beispiel Blutgruppe 0 oder A hat und Herzen mit dieser Blutgruppe gespendet werden, dann gibt es wahnsinnig viele Anwärter. Wir haben, jetzt wird es Laienwissen, aber ich glaube, wir haben um die, ich weiß gar nicht, A und 0 haben, glaube ich, um die 70% oder 80% aller Deutschen. Das heißt, es gibt viel, viel, viel mehr Anwärter auf konkret diese Herzen. Und von daher, das ist jetzt wahrscheinlich ein reines Rechenbeispiel, ist einfach die Wahrscheinlichkeit höher, dass man weniger lange wartet, wenn man eine seltene Blutgruppe hat.
Dann kam also die Zeit, dass du einfach darauf gewartet hast, dass ein Spenderorgan frei wird, in Anführungszeichen. Wie präsent war bei dir das Gefühl, dass erst jemand anders für dich sterben muss, damit du die Chance auf dieses neue Herz bekommst? Wie präsent war dieser Gedanke? Denn eigentlich geht es ja ums eigene Überleben erstmal. Man ist sich ja selbst am nächsten, ne? Ist ja völlig klar.
Ja.
Und trotzdem, wie war dein Gefühl?
Also man hat ja in der Wartezeit nichts zu tun. Man muss auch dazu sagen, auch wenn man auf ein Herz wartet, muss man im Krankenhaus warten. Bei anderen Organen ist das ein bisschen anders, da kann man zu Hause warten. Bei einem Herz zeigt man ist so instabil, dass man rund um die Uhr medizinische Betreuung haben muss. Und von daher beginnt die Wartezeit im Krankenhaus und man hat nichts zu tun. Also die Untersuchungen, das sind vielleicht so 2-3 in der Woche, wenn es hochkommt. Und ansonsten bist du Tag ein, Tag aus am Bett festgefesselt mit einem EKG und mit einem Blutdruckmessgerät. Und das höchste der Gefühle ist, dass du mal auf dem Gang spazieren gehen darfst. Das war's. Ansonsten bist du festgekettet in deinem Gefängnis. Also für mich hat sich's oft wie ein Gefängnis angefühlt. Und da kommst du viel ins Nachdenken. Also du hast sehr, sehr viel Zeit, dir Gedanken zu machen über das, was da gerade so passiert und in was für einer Situation du bist und setzt dich viel damit auseinander. Und natürlich denkt man sehr, sehr viel an diesen Menschen, der einem bald das Herz schenken wird. Was mir ganz, ganz wichtig ist, ich habe nie auf den Tod eines Menschen gewartet. Was ja häufig so ein bisschen dieser Gedanke ist, so ja, die wartet da und wartet darauf, dass da ein Mensch stirbt, dass sie das Herz bekommt. Das ist nicht der Fall, sondern ich habe immer darauf gewartet, dass ein Mensch vor seinem Tod eine Entscheidung getroffen hat. Die Entscheidung, dass sein Herz weiterleben darf, wenn er schon nicht mehr weiterleben darf. Von daher habe ich nicht auf den Tod gewartet, sondern auf diese positive Entscheidung eines Menschen. Und ich habe dann damals auch angefangen, in der Wartezeit wieder zu schreiben. Also das war der Anfang meines zweiten Buches. Und ich habe ein Kapitel an meinen Spender oder meine Spenderin damals geschrieben. Das Kapitel wird die Person, oder es war klar, die Person wird es nie lesen. Aber es waren so meine Gedanken, die ich damals in diesem Kapitel verarbeitet habe. Dass es so komisch ist, dass wir gerade beide auf dieser Welt sind und hier durch die Gegend laufen. Und ich weiß aber, die Zeit von diesem Menschen ist bald zu Ende. Aber ich kann es der Person nicht sagen. Weil ich kenne sie ja nicht. Ich weiß ja nicht, wer die Person ist. Ich weiß nur, dass sie jetzt gerade noch auf der Welt ist und ganz normal ihr Leben lebt. Und in wenigen Tagen, Monaten ist diese Zeit vorbei. Ja, und es ist eine ganz, ganz komische Situation. Es ist eine absolute Ausnahmesituation, die ganz schwer zu begreifen ist als Mensch, weil es gehört nicht in unser normales Leben, in Anführungsstrichen. Das ist was ganz Besonderes, eine Ausnahmesituation, die man irgendwie versucht zu greifen, wenn man selber in dieser Situation steckt.
Wie hattest du die Person adressiert? War das irgendwie mein Heldenmensch oder sowas? Oder
ich bezeichne im Buch meine Person, mein Spender, immer als Heldenmensch, ja.
Habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau.
Also du hast gesagt, man muss sich unglaublich die Zeit vertreiben. Hast auch eine kleine Liste dort erstellt, was man alles machen kann.
Ja.
Dabei ist auch Tindern. Erste Dates können auch im Krankenhaus stattfinden. Du sprichst aus eigener Erfahrung, schreibst du.
Genau so ist es.
Kam irgendjemand, den du per Tinder getroffen hast, ins Krankenhaus? Oder meintest du damit den Dr. Love, der dir bei einem vorherigen Krankenhausaufenthalt ja, glaube ich, sehr gut getan hat, sich ganz liebend um dich gekümmert hat? Da war auch mit der Flirte auch ein bisschen was zwischen euch, ne?
Ja. Fand tatsächlich statt, ja. Ich hatte sogar ein erstes Date im Krankenhaus.
Man kann also es war nicht der Dr. Love, sondern es war wirklich...
Ja.
Und da hast du dir keine Sorgen gemacht um dein Herz? Ich meine, stell dir mal vor, wenn der Typ dir das Herz bricht.
Ja, naja, so schnell geht das ja nicht.
Ja, so schnell geht
das nicht. Also okay, zumindest bei Dr. Love war das tatsächlich gefährlich. Danach dann sozusagen ist das eine Date, das ich hatte. Die Person kannte ich auch schon. Also wir sind uns einfach über Tinder nochmal über den Weg gelaufen. Und,
lustig.
Und haben uns...
Er kam dann ins Krankenhaus.
Ja, genau. Er hat mich einfach mal wieder im Krankenhaus besucht und haben uns mal geupdatet, was so gerade passiert. Ne?
Oh Gott, aber wirklich. Ja,
an meinem Herz konnte man eh nicht mehr viel kaputt machen. Ne? War ja eh schon kaputt.
Oh Gott, es ist jetzt schön, wenn man so auch wirklich so locker darüber sprechen kann. Aber in der Situation war es einfach... Kurz vor knapp, ne? Kurz vor 12.
Ja, dann. Klar, aber ich habe irgendwie versucht, das Beste draus zu machen. Und das glaube ich, war auch so, so wichtig, weil diese Wartezeit ist wirklich, das zehrt an den Nerven. Und jetzt hatte ich nur 33 Tage. Das ist sehr, sehr kurz. Der Durchschnitt wartet 4 bis 6 Monate auf ein Herz. Es gibt Menschen, die warten 1 Jahr auf ein Herz. Es gibt Menschen, die warten 3 Jahre auf ein Herz. Gerade Kinder müssen teilweise 2, 3 Jahre auf ein Herz im Krankenhaus warten. Und diese Zeit ist unfassbar zermürbend. Und da muss man aufpassen, dass man nicht in so einen Strudel reinrutscht. Also in so eine Negativstrudel reinrutscht, in eine Depression vielleicht am Ende sogar reinrutscht und sich irgendwie immer wieder bei Laune halten. Und eine Möglichkeit war damals, ich meine, ich konnte ja eh nichts machen, ich hatte ja nur mein Handy und so, dann habe ich mich halt in Tinder angemeldet.
Ja, und sag mal, und Dr. Love, der sich ja wirklich erstmal rührend um dich gekümmert hat, auch nach Feierabend und so, was jetzt aber nicht gern gesehen war, dass man persönliche Beziehungen zu Patienten aufbaut und so weiter. Und der hat sich dann aber, hast du geschrieben, 4 Wochen später dann gar nicht mehr gemeldet. Bist du dem mal wieder über den Weg gelaufen?
Ja, ich bin ihm noch über den Weg gelaufen wieder.
Okay, wann war das?
Ein Jahr später, glaube ich, war das damals.
Ach, guck mal.
Ja.
Und hat er ein schlechtes Gewissen? Hat er sich erklären können, warum er den Kontakt abgebrochen hat?
Er hatte ein schlechtes Gewissen, ja. Er hat sich auch erklärt. Also er hat einfach damals gesagt, er merkte, dass er viel zu emotional, viel zu sehr in der ganzen Nummer drin ist. Und er Angst davor hatte, dass mir vielleicht in der OP was passiert. Ja, ich vielleicht sterbe und er emotional dazu sehr drin ist. Also es war eine Art Selbstschutz. Damals.
Selbstschutz.
Okay. Was auch vollkommen okay ist. Also die Art und Weise war ich jetzt nicht ganz so happy, wie es abgelaufen ist, aber ich habe meinen Frieden damit geschlossen. Wir sind mittlerweile gut befreundet.
Aber ihr seid gut befreundet, das ist ja schön. Also du bist nicht nachtragend zumindest.
Nee, wir haben drüber geredet, er hat sich entschuldigt. Von daher, das war eine Ausnahmesituation. Es war für uns beide eine Ausnahmesituation. Ich glaube, wir haben viel daraus mitgenommen für uns. Ja, und von daher, mei, so spielt das Leben.
Also die 2 Entscheidungen, die wirklich für dich dann ganz wichtig waren, das ist einmal die Entscheidung, das neue Herz ist da. Und vorher aber auch schon die Entscheidung, sie dürfen auf die Liste. Wo warst du in der Sekunde, in dem Augenblick, als du diese Nachricht endlich erhalten hast, okay, sie sind jetzt auf der Liste?
Ich war auf der Intensivstation vom Klinikum. Es war damals das LMU-Klinikum in München. Und ich war gerade dabei, meine Katzenwäsche zu machen. Also auf der Intensivstation gibt es ja keine Dusche. Ich war ja verkabelt mit allem drum und dran, mit allen möglichen Zugängen und von daher geht immer nur Waschlappen, Wasser und macht mal sauber so ungefähr. Und da war ich gerade mittendrin beschäftigt damit, als eine Schar an Ärzten bei mir ins Zimmer reinmarschiert ist. Und ich konnte mir gerade noch, ich habe so mein Handtuch über meinen Oberkörper drüber schmeißen, bis dann der Arzt bei mir am Bett war und meinte, Frau Schwab, wir haben gute Nachrichten für Sie. Sie sind jetzt auf der Hochdringlichkeitsliste. Wir haben gerade eben die Zusage bekommen. Und ich war unfassbar glücklich damals.
Ja, und noch besser war dann nur die Nachricht, die dann ja auch irgendwann kam. Frau Schwab, es gibt ein Herz.
Ja.
Wie hast du die Situation noch in Erinnerung?
Wie die größte Achterbahn meines Lebens, glaube ich. Ich
Also kriegt man Schiss vor der eigenen Courage, oder? Wenn es dann plötzlich wirklich losgeht.
Ja.
Mit einer lebensbedrohlichen Operation ja auch, muss man auch sagen.
Ja, also man schiebt es auch weg so ein Stück weit. Solange man in diesem Wartekrankenhaus ist und es einem halbwegs gut geht, mit jedem Tag rückt es irgendwie dann doch ein bisschen weiter weg, weil es ist ja schon lange nichts mehr passiert, so ungefähr. Ja, und du kannst dich auch nicht vorbereiten. Also du kannst dich nicht auf diesen Anruf oder auf diese Nachricht kannst du dich nicht vorbereiten. Und das war damals 12:30 in der Nacht. Ich habe noch telefoniert. Meine Zimmernachbarin hat auch noch telefoniert und klopfte an der Tür und die Ärztin kam rein. Und ich habe gar nicht so richtig realisiert, was da jetzt gerade passiert. Ich dachte mir, ja, irgendein EKG ist an meiner Brust irgendwie abgegangen oder bei meiner Zimmernachbarin. Es wird jetzt korrigiert und fertig und ich kann weiter telefonieren. Also ich habe nicht mal gestoppt oder so. Und dann kam sie zu mir ans Bett und meinte, ja, Frau Schwab, ich so, ja, habe einen dieser AirPods damals raus. Den anderen habe ich sogar drin gelassen. Und ich so, ja, was gibt's denn? So ungefähr. Und da meinte sie, ja, Frau Schwab, es geht los. Ein Herz ist da für Sie. Und in dem Moment, da ist eine Achterbahn losgegangen von purer Freude. So, ja, es ist geschafft. Es ist endlich soweit. Ich habe jetzt endlich die Chance auf ein neues Leben. Dann im nächsten Moment Trauer, weil ich weiß, oh Gott, da ist jetzt gerade ein anderer Mensch gestorben und da ist jetzt eine Familie, die trauert. Und ich bekomme jetzt das Herz. Dann pure Angst in dem Moment. So, oh Gott, was habe ich mir da jetzt eigentlich angetan? Da wurde mir das erste Mal bewusst, ey, du hast da gerade zugesagt, dass dir dein Herz rausgenommen wird und das wird jetzt gleich passieren. Mhm. Und oh Gott. Ja, und dann hatte ich noch on top hatte ich auch noch ein schlechtes Gewissen, weil meine Zimmernachbarin schon 3 Monate länger gewartet hatte und ich jetzt auf einmal dieses Herz bekomme und sie zurücklassen muss.
Oh Gott, konnte sie sich trotzdem freuen mit dir oder ja. Überwiegt die Enttäuschung dann erstmal?
Nee, also wir haben da viel drüber geredet gehabt auch vorher, was passiert, wenn der oder der den Anruf bekommt. Und wir haben uns wahnsinnig gut verstanden. Man muss auch dazu sagen, wir waren sehr nah, also vom Alter her sehr nah beieinander, was auch nicht üblich ist, dass 2 so junge sind. Aber wir haben uns so gut verstanden, dass wir beide gesagt haben, wir gönnen es dem anderen von tiefstem Herzen. Aber es wird halt sehr schade sein, wenn wir plötzlich unsere WG-Aufzeit, in Anführungsstrichen, aufbrechen müssen und die andere Person dann alleine noch weiter warten muss auf das Herz.
Okay. Aber auch sie hat ihre Operation dann bekommen und es ist auch alles gut gegangen. Also
ja.
Ihr seht euch heute noch ab und zu.
Ja, tatsächlich. Ich habe ihr damals noch gesagt bei der Verabschiedung, wir werden uns in Großhadern wiedersehen, also im Transplantationsklinikum. Ich bin mir sicher, wir werden uns nicht zu Hause sehen, wir werden uns im Klinikum sehen. Und genauso war es. Sie ist 3 Wochen später transplantiert worden oder 4 Wochen später transplantiert worden. Und es waren meine letzten Tage im Klinikum, bevor ich dann auf Reha gekommen bin.
Ja. Du konntest quasi schon auf Besuch gehen auf eine andere Station.
Ja, genau.
Soweit warst du schon zu dem Zeitpunkt.
Genau.
Und, ach Gott, was für eine schöne Begegnung dann auch.
Ja.
Nach der erfolgreichen OP, die natürlich eine Höchstanstrengung ist für den ganzen Körper, mit unendlichen Schmerzen auch verbunden ist, dann, was ist der erste Satz in deinem neuen Leben gewesen, an den du dich erinnerst?
Das war nicht mal ein Satz, das war nur ein Wort.
Das war nicht mal ein Satz.
Ein Wort, das mir bis heute peinlich ist. Es war fuck.
Aber fuck, wie geil ist das denn? Nee. Ich lebe oder was hast du in der Sekunde gedacht?
Nee, es war fuck, oh Gott, ich habe solche Schmerzen. Also ich war noch nicht richtig anwesend. Das muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Mein Kopf war noch nicht komplett da. Ich lag 3 Tage im Koma, weil mein Brustkorb nicht richtig verschlossen werden konnte oder noch nicht zugemacht werden konnte, weil das Herz noch geschwollen war und dadurch zu sehr Druck auf dem neuen Herz gewesen wäre. Und es war auch ein Ticken größer als das alte Herz. Und das heißt, ich hatte 3 Tage Koma, in Anführungsstrichen, hatte Narkosemittel ohne Ende drin. Und von
daher, mit offenem Brustkorb.
Genau, also habe ich nicht mitbekommen, ich weiß davon nichts.
Ja, klar, du warst ja im Koma.
Ja. Ja, auf jeden Fall viele Medikamente, die dazu geführt haben, dass ich meinen Kopf nicht ganz unter Kontrolle hatte, glaube ich.
Den hat man schon nach einer normalen Narkose nicht unter Kontrolle. Ich weiß aus meiner letzten Narkose, also sehr harmlos, aber da habe ich Dinge gesagt, an die ich mich nicht erinnern konnte danach.
Ja.
Man hat es mir nur gesagt im Nachhinein. Und das ist eine normale Pipi-Narkose gewesen.
Ja, schade, dass ich das noch weiß, weil mir war es echt peinlich.
Fuck. Aber ist doch auch sympathisch irgendwie.
Ja, ich würde es trotzdem gerne rausstreichen. Ich hätte es nicht gerne als erstes Wort in meinem neuen Leben gehabt, aber gut. Okay. Also ich hatte erstmal wirklich nur damit Probleme, dass ich unfassbare Schmerzen hatte. Ich hatte dadurch, dass ich 3 Tage im Koma war, war mein Hals ja 3 Tage überstreckt wegen der künstlichen Beatmung. Ich konnte meinen Kopf nicht heben, weil ich solche Schmerzen in diesen Muskeln vorne hatte. Ich hatte den Brustkorb, der total geschmerzt hat. Ich hatte insgesamt, ich glaube, 6 Liter Wasser in meinem Gewebe drin durch die Herz-Lungen-Maschine. Also ich war wie so ein Michelin-Männchen im Bett gelegen. Ich hatte Rückenschmerzen des Todes, weil ich seit 3 Tagen in exakt derselben Stellung sozusagen im Bett lag. Ja, also das war mein allererstes Problem nach der OP und nicht, wie ich dachte, oh, ich werde wach und denke mir, oi, Mensch, mir geht's total gut, weil ich habe jetzt ein neues Herz in mir drinnen. Das war nicht ganz so der Fall.
Dir war trotzdem relativ schnell bewusst, ich bin wach geworden wieder und in mir schlägt jetzt ein neues Herz. Also der Gedanke war schon klar.
Ja, der wurde ein paar Stunden später kam, der, glaube ich, also dass jetzt so richtig klar wurde, was ist da passiert. Als ich dann auch erfahren habe, ich war 3 Tage, also es hieß dann irgendwann, heute ist Mittwoch. Ich so, Moment mal, ich bin Sonntag transplantiert worden. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Da sickerte das so langsam in mein Bewusstsein rein. Und ja, mir wurde bewusst, da erschlägt jetzt plötzlich was Fremdes in mir, aber das fühlt sich so gleich an. Also es ist so, es fühlt sich stärker an. Also es hat so richtig gegen meinen Brustkorb gehämmert am Anfang, als wenn es rausspringen wollen würde.
Okay, was sich aber nicht gut anfühlt dann eigentlich, oder?
Ja, also es war im ersten Moment tatsächlich war es mit Angst verbunden, weil ich früher, wenn ich mein Herz so gespürt habe, es meistens gefährlich war. Und von daher musste ich das erstmal lernen, dass es normal ist und auch verstehen, so okay, dieser Rhythmus ist aber ganz regelmäßig. Das ist okay so. Das fühle ich einfach nur stärker, weil das Herz größer ist.
Und nachts ist es ja auch noch besonders ruhig. Also da nimmt man ja alles nochmal dreimal so wahr, oder? Da gibt es ja kaum Ablenkung irgendwie durch Geräusche, durch Visuelles, irgendwie was man tagsüber hat. Ja. Das heißt, wie fühlte sich das nachts an für dich, du und dein Herz?
Ja, es gab gerade nachts, ich habe die ganze Zeit geschlafen, sehr viel. Das heißt, kam auch oft vor, dass ich dann nachts wach war, weil ich halt den ganzen Tag über geschlafen habe. Und es gab viele Situationen, wo ich nachts da lag und einfach nur diesem Herz zugehört habe. Und zwischendrin immer mal wieder so das EKG mir angeguckt habe und gesehen habe, okay, wir haben einen Puls von 70, krass. Also das hatte ich schon lange nicht mehr und so regelmäßig. Also ich habe zugehört innerlich und gleichzeitig zugeguckt, als auf diesem EKG immer wieder diese Linie erschienen ist und diese Ausschläge erschienen sind. Das war schon sehr besonders.
Das macht ein Glücksgefühl dann oder immer noch Unsicherheit?
Ich muss sagen, dass es am Anfang noch sehr viel schon noch viel Angst war, viel Misstrauen, ich hatte noch kein Vertrauen, weil wie soll ich in etwas Vertrauen haben, was ich eigentlich gar nicht richtig kenne? Also mir ist es ja nicht mal vorgestellt worden.
Man hört ja auch immer, dass Organe abgestoßen werden ja auch. Ja, das ist ja eines der ganz großen Risiken. Wie groß war das Risiko bei dir?
Das Risiko ist immer da und es ist gerade im ersten Jahr und vor allem in den ersten Tagen sehr hoch. Deswegen muss man ja auch ein Leben lang Medikamente nehmen, die dafür sorgen, dass das Immunsystem schwach ist und dadurch das Herz nicht als Fremdkörper erkannt wird und abgestoßen wird.
Okay. Heißt aber auch Immunsystem runtergefahren. Du bist extrem anfällig für Infekte, für Krankheiten. Inwiefern beeinflusst das?
Ja, also extrem anfällig würde ich tatsächlich nicht sagen. Also ich bin sehr, sehr stolz, muss ich ehrlich sagen, dass ich jetzt 2 Winter hintereinander kein einziges Mal krank war.
Okay, und aber warst du auch mal draußen?
Ja, ich bin, ja, tatsächlich. Also ich lasse mir nichts nehmen. Ich gehe auch feiern und bin in geschlossenen Räumen. Ich habe Fasching mitgefeiert und alles und ich bin gesund geblieben. Also von daher, ich glaube, dass man mit seinem Kopf und mit seiner Einstellung da auch ganz, ganz viel bewirken kann, mit gesunder Ernährung ganz viel bewirken kann. Und ich bin nicht häufiger krank, als ich das früher war. Also Einzige, was ich natürlich kassiert habe noch im ersten Jahr, was ich eigentlich vermeiden wollte, dass es gerade im ersten Jahr passiert, das war Corona damals. Also das habe ich dann nach einem Dreivierteljahr erwischt. Aber auch da muss ich sagen, ja, ich war genauso krank wie jeder andere auch. Also es war jetzt nicht irgendwie lebensgefährlich oder ähnliches. Ich habe das gut geschafft und ich hatte auch kein Long-Covid oder irgendwas, sondern Gute bestanden.
Wann hast du denn zum ersten Mal Vertrauen gefasst in deinen Körper? Du hast tagelang nur in einer Position verharrt, du konntest deinen Kopf nicht bewegen, überall Schmerzen. Dann wird man natürlich irgendwann dazu animiert, jetzt so langsamer sich aufzurichten, die ersten Schritte zu machen.
Ja.
Ich meine, du warst ja komplett kaputt.
Ja.
Eigentlich. Wann hast du angefangen, Vertrauen in den Körper zu bekommen und auch, dass das Herz, das dann vielleicht wieder etwas schneller schlägt, du hast ja gar keine Puste am Anfang, dass das Herz auch irgendwie durchhält und keinen Quatsch macht, wie die letzten 5 Jahre davor.
Es hat tatsächlich lange gedauert. Ich habe auch am Anfang gesagt, ich bin in der Kennenlernphase, gerade mit meinem Herz. Also ich muss erst lernen über die Zeit hinweg, dass ich meinem Herz vertrauen kann. Und habe mich dann Schritt für Schritt davor gearbeitet. Also ich bin erst einen ganz kleinen Schritt gegangen und dann ein bisschen größer. Das war wirklich von am Anfang nur erstmal aufstehen. Das war ja schon eine Herausforderung ohne Ende, das erste Mal aufstehen. Dann das erste Mal in den Gang 10 Meter laufen. Dann kam das erste Mal wieder Frühstücken im Sitzen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie anstrengend Frühstücken im Sitzen sein kann. Also ich war danach fix und alle, habe danach eine Stunde gepennt, weil ich so fertig war. Dann kam irgendwann auf der Normalstation, kamen wieder die ersten Kniebeuge, das erste Mal wieder auf Toilette gehen. Eieiei, das war auch eine Nummer. Ich dachte, ich komme nicht mehr von der Schüssel runter, weil ich keine Muskeln mehr hatte in den Beinen. Ja, und das erste Mal dann auch wieder draußen unterwegs sein, also auf Reha dann, das erste Mal alleine draußen unterwegs sein, im Wald, wo keine Menschen um mich rum sind. Also so war das so ein Vortasten. Ich habe immer wieder so einen Schritt mehr gemacht und so Stück für Stück, glaube ich, dieses Vertrauen wieder zurückerobern können. Ja.
Und immer ganz, ganz, ganz wichtig, es sind die Menschen, oder? Die im Krankenhaus dort arbeiten.
Ja.
Zu denen du eine Beziehung aufbaust, die einen auch durch die schlimmen Momente oder sowas retten,
ja.
Oder?
Ja.
An wen musst du zum Beispiel sofort denken? Für wen bist du einfach unendlich dankbar, dass diese Person auch bei deiner Betreuung beteiligt war?
Ach, es gab sehr viele, muss ich sagen.
Also außer Dr. Love natürlich. Der sich ja nach 4 Wochen verzogen hat.
Ja, genau. Also wer mir sofort in Sinn kommt, das war halt einfach eine lange Zeit. Das war ein Medizinstudent auf der Normalstation dann. Also nach der Transplantation bin ich eine Woche nach der Transplantation auf die Normalstation dann gekommen. Und dort gab es einen Medizinstudenten, der halt für mich zuständig war und der alles für mich gemacht hat. Also der hat mir geholfen beim Duschen, der hat mir die Haare geföhnt, weil ich durfte meine Hände nicht über den Kopf drüber heben, weil der Brustkorb ja noch gebrochen war sozusagen, der musste erst wieder zusammenwachsen. Dann, jeden Morgen hat er mir das Bett gemacht, der hat irgendwann angefangen, mir so Handtuchtiere zu basteln, um mir eine Freude zu bereiten. Wir haben uns ultra gut verstanden.
Der war also vorher Animateur gewesen in irgendeinem Club.
Er hat sich YouTube-Videos irgendwann angeguckt, um mir da neue Tierchen zu basteln. Nee, also wir haben uns super gut verstanden und man muss dazu sagen, ich war ja, da war ja noch Corona zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich durfte und dann noch transplantiert, also es kam on top, also ich hatte eh schon Infektionsrisiko ohne Ende und dann auch noch Corona-Zeit, das heißt, ich durfte sehr, sehr wenig Besuch bekommen und daher waren halt für mich meine Bezugspersonen in dem Moment die Menschen, die halt im Krankenhaus waren und die mich tagtäglich eben betreut haben und da haben sich wirklich viele Kontakte gebildet, geknüpft, die tatsächlich auch noch bis heute reichen.
Das heißt, er faltet immer noch für dich ab und zu mal.
Das nicht mehr.
Handtuchtier.
Das nicht mehr, weil das mit dem Bett, die Berührungspunkte haben wir jetzt nicht mehr. Aber wir tauschen uns immer mal wieder aus. Wir treffen uns immer mal wieder, wenn ich in Großhadern zur Kontrolle bin, zum Beispiel, wenn er auch da ist oder so. Mhm. Dann trinken wir einen Kaffee zusammen. Das ist schon sehr schön.
Und man ist auch den Schwestern sogar dankbar, oder die einen so richtig gequält haben.
Ja, also. in dem Moment habe ich sie verflucht ohne Ende damals, weil sie sehr fordernd waren, zu Zeiten, wo ich wirklich keine Energie mehr hatte. Aber im Nachhinein, das gehört das gehört zum Spiel irgendwie dazu und da muss man durch. Und manchmal müssen Schwestern auch unangenehm sein, dass man den Hintern hochbekommt und wieder in die Gänge kommt. Und das ist total wichtig, weil umso länger man im Krankenhaus oder im Krankenbett rumliegt und nichts macht, umso schwieriger wird das Aufstehen wieder, weil natürlich die Muskeln jeden Tag abbauen.
Nun ist es ja auch eine Sache, dass man nicht immer so viel Morphin bekommt, wie man gerne möchte. Denn wir reden, weil es ja auch wirklich kein Spaziergang war, wir reden ja von wirklich auch unendlichen Schmerzen. Gut, wenn wir allein an den gebrochenen Brustkorb denken und all sowas. Und du hast ja auch lauter Drähte überall drin. Mhm. Da können wir das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Aber man muss manchmal auch noch ganz schön Schmerzen aushalten. Warum kriegt man nicht dann einfach so viel Morphin, dass diese Schmerzen einfach nicht mehr spürbar sind? Ja. Warum?
Also ich hatte kein Morphin, ich hatte Opiate.
Opiate. Mhm.
Aber ja, es kam immer die Ausrede, du wirst davon ab, oder nicht die Ausrede, es kam immer die Aussage so rum, dass ich abhängig davon werde. Und das ist tatsächlich so, also Opiate wird man ganz, ganz schnell von abhängig. Wobei ich mich frage, wie ich davon abhängig werden kann, wenn ich da keinen Zugriff mehr drauf habe. Aber gut, vielleicht werden irgendwelche...
Ja, du steigst in Apotheken ein und
ja,
sowas.
Genau.
Also ohne Witz. Also von daher, man fürchtet, dass du auf eine kriminelle Bahn gerätst. Deswegen, das ist das Problem.
Ja, also ich glaube, das wäre jetzt nicht passiert. Aber ja, das war immer so die Aussage. Wir müssen aufpassen, dass du davon nicht abhängig wirst. Aber gut, also eine Woche habe ich da schon drauf gepocht, dass ich das Zeug bekomme. Bis zumindest die wichtigsten Schläuche wieder aus meinem Körper raus sind und diese Stellen wieder vernäht sind, dann wird es wieder ein bisschen angenehmer.
Hast du das Gefühl, du hast das Herz von jemand anderem drin? Also ich jetzt als Nichtbeteiligter würde denken, ein Herz ist ein Herz, aber letztendlich ist es eine Maschine, in der jetzt keine Seele steckt.
Ja.
Wie empfindest du das?
Also ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt zum Beispiel ein anderer Mensch geworden bin. Diesen Mythos.
Stimmt, das heißt es manchmal, oder? Mit einem Herzen. Aber das ist eher so ein bisschen zu esoterisch.
Genau. Oder also, den Mythos kann ich zumindest nicht bestätigen. Vielleicht geht es anderen anders, das weiß ich nicht. Aber für mich selber.
Dein Wesen hat sich auch nicht verändert. Ne? Du bist genauso, wie du früher warst.
Ich bin, genauso quirlig und mache immer noch viel zu viel Kram. ja, also da hat sich nicht viel verändert. Aber ich muss schon sagen, dass ich das Gefühl häufig habe, dass diese Seele, die vorher in meinem Herzen gewohnt hat, noch in meiner Nähe ist. Also das klingt auch sehr esoterisch, aber manchmal habe ich das Gefühl, dieser Mensch ist irgendwie noch, oder diese Seele ist irgendwie noch in meiner Nähe. Das schon.
Wo ist dein altes Herz jetzt?
Verbrannt.
Verbrannt, es wird verbrannt.
Ja, es ist auf dem Müll gelandet und ist verbrannt worden. Das ist ein bisschen komisch, der Gedanke. Also ein Teil von dir ist weggeschmissen worden und verbrannt worden. Und ich muss auch sagen, ich hätte es so gerne noch gesehen. Also das war so ein kleiner Wunsch, mein eigenes Herz.
Aber darf man nicht?
Wahrscheinlich wäre das sogar gegangen. Das Problem war nur, dass ich eben 3 Tage im Koma war. Ich konnte nicht intervenieren. Und ich habe auch mein Herz ganz bewusst für Forschungszwecke freigegeben, weil ich wusste, dass ich eben eine sehr seltene Krankheit habe und man nicht häufig an diese Herzen rankommt sozusagen. Und von daher dachte ich mir, Mensch, nutzt dieses Herz, dass ihr irgendwelche Erkenntnisse über meine Krankheit bekommt. Und dementsprechend haben sie das erstmal zerstückelt und dann wahrscheinlich weggeschmissen. Deswegen hatte ich da keinen Einfluss mehr drauf.
Was weißt du über den alten Besitzer deines neuen Herzens, also ist ja alles anonym in Deutschland, man erfährt auch nicht, wer gespendet hat, noch nichts von der Familie. Aber welche Informationen hast du? Was weißt du? Weißt du das Alter zum Beispiel?
Nee, also das Einzige, was ich weiß, ich habe eine Spenderin. Also das weiß ich.
Eine Spenderin,
ja.
Okay.
Aber man bekommt leider in Deutschland so gut wie keine Informationen. Also das ist verboten.
Auch in Spanien verboten?
Also
generell in Europa?
Das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Okay. Also ich weiß zumindest, dass es in Amerika ist es erlaubt. Da ist es möglich. Es gibt auch immer mal wieder so Videos, die kursieren im Internet, wo dann eine Mama zum Beispiel bei jemand anderem ein Stethoskop dran hält an die Brust und auch den Herzschlag zum Beispiel von dem verstorbenen Sohn oder der verstorbenen Tochter irgendwie hört. Das ist aber... Also zumindest in Deutschland oder in dem ganzen Eurotransplantverbund ist das verboten. Da darf man keine Informationen erhalten.
Auch nicht nach 20 Jahren oder sowas?
Nee.
Nee. Ich weiß nicht.
Nee, also.
Manchmal ist es bei Adoptionen ist es erlaubt, dass man nach 20 Jahren Kontakt aufnehmen darf oder so.
Nee, also das.
Oder nach Volljährigkeit.
Also es gibt keine Zeit, die abläuft. Das Einzige, was möglich ist, ist einen anonymen Dankesbrief an die Familie zu schreiben. Also man kann etwas schreiben, da muss man aufpassen, man darf ein paar Sachen eben nicht reinschreiben, wie jetzt den Namen oder den Ort der Transplantation oder ähnliches. Und der Brief wird auch kontrolliert, also ich gebe den an der Klinik ab, die Klinik gibt den an die Deutsche Stiftung Organtransplantation ab und die lesen diesen Brief. Und wenn er wirklich anonym ist, dann wird die Familie informiert. Und wenn die denn einen Brief haben möchten, dann wird er an sie weitergeleitet. Und genauso kann es auch andersrum sozusagen stattfinden und man kann anonym eine Antwort erhalten.
Hast du eine Antwort erhalten?
Jetzt kommt der kleine Teaser, über den ich noch nie gesprochen habe.
Ja, du hast Nachricht erhalten.
Ich habe eine Nachricht erhalten, ja. Und von daher.
Aus Deutschland.
Es war zumindest ein deutscher Brief. Also ich weiß nicht, ob vielleicht auch Österreich. Also ob es aus Österreich kommt, das kann ich jetzt daraus nicht erkennen.
Ja.
Aber daher weiß ich auch, dass ich eine Spenderin habe.
Okay. Und wo hast du den Brief gelesen? Wo warst du da?
Ich habe den an einen See mitgenommen, weil Wasser für mich eine ganz große Bedeutung hat und mir es da immer gut geht. Und ich brauchte irgendwie einen ruhigen Ort, einen Ort mit irgendwie draußen mit Aussicht. Okay. Und damals habe ich den Brief da mitgenommen und am See gelesen, ja.
Alleine?
Alleine.
Warst du alleine? Oh Gott.
Alleine.
Hast Rotz und Wasser natürlich
geholt. Oh ja. Ja. War sehr emotional.
Gott.
Ja. Ja, war sehr, sehr schön. War das zweitgrößte Geschenk meines Lebens, glaube ich,
Und wie lang war der? Also reden wir von einer ganzen Seite oder ein, zwei Sätze?
Wir reden von mehreren Seiten.
Oh Gott.
Ja.
Und was stand denn da so ungefähr drin?
Das darf ich, oder das ja, ich weiß gar nicht, ob ich sowas überhaupt erzählen darf. Das ist ja sehr privat. Und das möchte ich auch tatsächlich aufgrund dessen, dass die Familie ja da keinen Einfluss drauf hat, ob ich das preisgebe oder nicht, einfach aus Respektgründen nicht sagen. Aber zumindest.
Und das ist auch richtig so.
Stand drin, dass ich noch Spenderin habe.
Toll.
Ja.
Oh, musst du denn jetzt in besonderer Art und Weise mit deinem Körper umgehen? Auf was musst du achten, einfach um dieses neue Herz jetzt vielleicht nicht übermäßig zu belasten? Mhm. Was ist mit Alkohol? Was ist mit Feiern? Was ist mit Party? Was ist mit wenig Schlaf?
Ja.
Alles egal?
Nee, nicht alles egal. Also ein Alkoholverbot habe ich jetzt nicht, aber natürlich soll ich mir da Gedanken drüber machen. Und ich muss auch sagen, es ist für mich kein Problem, weil ich habe noch nie viel Alkohol getrunken. Also wenn ich Alkohol trinke, geht es auf die Leber, das weiß man. Und meine Medikamente gehen halt auch auf die Leber. So, also ich würde einfach meinen Körper zusätzlich zu den Medikamenten, die eh schon heftig sind für den Körper, noch zusätzlich belasten. Aber da zitiere ich sehr, sehr gerne meine Ärztin. Sie hat damals gesagt, weil ich natürlich immer wieder hin bin und gesagt habe, darf ich das machen und ist das in Ordnung oder muss ich da aufpassen, weil man natürlich wahnsinnig vorsichtig am Anfang ist. Und sie meinte dann damals irgendwann zu mir, Frau Schwab, Sie haben dieses Leben oder dieses Herz bekommen, um zu leben und nicht um zu Hause zu sitzen und sich über alles Sorgen zu machen und nichts mehr sich zu trauen. Von daher ist auch feiern gehen mal in Ordnung, weil man dabei ganz viel Spaß hat. Eben mit wenig Alkohol, aber damit habe ich kein Problem. Und auch mal wenig Schlaf, auch das verkraftet das Herz. Aber solange es in einem guten Verhältnis steht zueinander, zwischen Arbeit zum Beispiel und Privatleben und Entspannung, glaube ich, ist das alles gar kein Problem. Und im Gegenteil, ich bin immer wieder dazu animiert worden, dass ich immer viel Sport mache. Also da gibt es zum Beispiel
keine. Das heißt, ein 100-Meter-Sprint, das ist jetzt extrem, aber 100-Meter-Sprint ist auch kein Problem. Dein Herz ist einfach fest in deinem Körper drin. Es funktioniert, es pumpt.
Ja.
Wie fühlt sich das an für dich, wenn du sprintest?
Ja.
Wenn das Herz automatisch anfängt, schneller zu werden.
Ja, also man muss dazu sagen, Sprinten ist jetzt so eine Sonderlocke, weil ich habe keine Nerven mehr ums Herz rum. Und dadurch merkt mein Herz erst später, dass ich jetzt mich gerade körperlich mehr belaste und das Herz schneller schlagen muss. Also normalerweise sagt der Kopf, wir rennen jetzt, liebes Herz, du musst jetzt schneller schlagen. Und diese Information geht über die Nerven ans Herz und das Herz schlägt schneller. Bei mir geht das nicht mehr, weil die Herzen nicht, weil die Nerven nicht mehr am Herz dran sind. Und deswegen läuft es bei mir über Adrenalin, also über chemische Prozesse. Und diese chemischen Prozesse, die brauchen ein bisschen länger als die Nerven. Und von daher merke ich jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt den 100-Meter-Sprint machen würde, dass ich sehr, sehr schnell außer Puste komme, weil mein Herz noch an dem Punkt ist, wo es eigentlich, wo ich stehe. Also ich habe immer noch einen Puls von, keine Ahnung, 80 okay. beispielsweise oder 90. Und ich bräuchte aber gerade in dem Moment vielleicht 120 oder so. Und es dauert einfach ein bisschen länger, bis es in die Gänge kommt. Von daher, das merke ich, dass mir dann die Puste einfach fehlt. Das ist nicht gefährlich, es ist halt einfach nur unangenehm in dem Moment. Genau, das ist so das Einzige. Aber ansonsten ist alles erlaubt. Also ich mache jetzt mittlerweile zum Beispiel Fitnessboxen im Verein und mir macht das total Spaß.
Also der Gedanke, dieses Herz ist verwundbar, der ist dann auch wirklich in zweiter Reihe. Also inzwischen kannst du einfach auch wirklich komplett abschalten und dieses zweite Leben einfach komplett normal leben.
Fast ganz normal, würde ich sagen, ja. Also natürlich ist schon noch immer noch der Gedanke, das sind halt die Altlasten noch, wenn der Puls plötzlich schneller schlägt. Da muss ich mich an dieses Gefühl einfach trotzdem immer noch nach wie vor gewöhnen und lernen zu vertrauen, weil ich einen schnellen Herzschlag einfach durch diese vergangenen Erfahrungen nicht mag. Also für mich, es fühlt sich einfach unangenehm für mich an, weil es immer mit Gefahr verbunden war. Aber das ist immer mal wieder ein Überwinden sozusagen und dann macht's mir auch Spaß und dann kann ich auch abschalten und es tut mir gut und es ist auch ganz, ganz wichtig für meinen Körper und für meine Gesundheit.
Ich glaube, so ein normales Herz hält letztendlich nur 10 Jahre. Also das muss nicht sein, das kann auch länger, aber 10 Jahre finde ich, das klingt verdammt wenig und Jahre vergehen ja auch so schnell.
Ja, also das ist die Durchschnittslebenserwartung. Das heißt,
immerhin die Durchschnitts.
Genau, nach 10 Jahren leben noch 50% der Menschen, die transplantiert worden sind. Aber diese Zahl habe ich schon gedanklich sowas von aus meinem Kopf rausgestrichen, weil es ja so viele Punkte gibt, die da mit reinspielen in diese Zeit. Also ein Punkt ist zum Beispiel, dass die meisten Menschen in einem deutlich höheren Alter transplantiert werden als in meinem Alter. Das heißt, die Lebenserwartung ist schon mal eine ganz andere.
Ja.
Dann der häufigste Grund, weswegen man eigentlich ein neues Herz bekommt, ein Spenderherz bekommt, ist, weil man eine schlechte Herzleistung hat. Also dass das eigene Herz zu wenig stark pumpt und man dadurch irgendwann nicht mehr leben kann. Bei mir war das damals gar nicht so der Fall. Also ich hatte eine eingeschränkte Herzleistung, die war aber nicht ganz so schlecht. Bei mir war das Problem, dass es immer diese lebensgefährlichen Herzrhythmusstörungen waren. Das heißt aber auch, dass andere Organe bei mir gar nicht so in Mitleidenschaft gezogen sind, wie viel bei vielen anderen, wo halt die Herzleistung schlecht war und dadurch auch die anderen Organe schlechter versorgt waren. Dann auch die Medikamenteneinnahme hat einen ganz großen Einfluss. Also nehme ich meine Medikamente regelmäßig ein, gehe ich regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man sich auf diese Dinge fokussiert und da auch darauf achtet, dass das alles richtig gemacht wird, dann kann man sehr, sehr viel dagegen arbeiten, dass nach 10 Jahren Schluss ist. Und im Fall der Fälle sollte das wirklich der Fall sein, dass man doch noch mal ein Herz braucht, ist auch tatsächlich eine zweite Herztransplantation möglich.
Aber der Gedanke ist jetzt erstmal nicht schön, oder?
Nö, ich möchte jetzt dieses Herz haben.
Und das hast du auch. Und ich glaube, dein Herz wird wahrscheinlich auch durch deinen Optimismus unterstützt und durch deine Resilienz. Du bist ja mittlerweile auch wirklich Expertin für Resilienz. Du hältst auch Vorträge.
Ja.
Wie bist denn du aufgewachsen? Weil du hast eine Menge Resilienz. Jetzt immer die Frage, wo kommt diese Resilienz her? Man sagt ja heutzutage bei den Kindern fehlt Resilienz.
Ja.
Die werden sofort immer gepimpert, die müssen manchmal nicht so schlimme Sachen mehr erleben oder auch Schlimmes mal so ertragen oder auch aushalten.
Ja.
Das ist heute nicht mehr so häufig der Fall, wie das früher war. Kannst du dir vorstellen, woher deine Resilienz, die dir wirklich geholfen hat? Und du hast echt so einiges hast du ertragen.
Ja.
Woher die kommt?
Ja.
Ich meine, ist es ein glückliches Aufwachsen zum Beispiel, sorgt das für Resilienz? Wo kommt die her?
Also ich glaube, Es gibt zwei Teile meiner Resilienz. Es gibt die ich in der Kindheit schon mitbekommen habe. Und dann gibt es die Resilienz, die ich in dieser ganzen Zeit entwickelt habe. Also ich glaube auch, dass diese Zeit ein wahres Bootcamp war für meine Resilienz. Mhm. Aber meine Kindheit war, also ich habe einen Papa, der beispielsweise schon sehr, ja, manchmal schon sehr grob mit allem umgeht. So nach dem Motto, stell dich nicht so an und jetzt machst du das und Punkt aus Ende. Und dann wird da auch mal auf den Tisch gehauen und es heißt dann, du machst es jetzt und du reißt dich jetzt zusammen. Und
das ist dann gut für die
Resilienz. Ja, das kann ich jetzt nicht hundertprozentig beurteilen, aber okay, also ich glaube, es ist auch wieder die Frage, welches Maß. Und sind beide Eltern so oder ist das nur ein Familien- oder Elternteil so? Aber ich glaube schon, dass mich das ein Stück weit gelehrt hat, mich zusammenzureißen und auszuhalten und nicht bei der kleinsten Kleinigkeit aufzugeben, weil ich mich selber durchboxen. Ich musste mich damals schon selber durchboxen, ne? Und auch wenn es in der Schule irgendwelche Dinge gab, dann oder mit Freunden oder was auch immer, dann hieß es immer, ja, das versuchst du jetzt erstmal selber. Also wenn es nicht klappt, dann können wir immer noch helfen, aber erstmal kriegst du das selber auf die Kette. Also meine Eltern haben mir schon, die haben mir nicht alles abgenommen. Okay. Und ich glaube, das ist schon gut. Also ich glaube schon, dass Kinder, das hast du ja auch gerade schon angesprochen, dass Kinder schon auch manchmal einfach selber durch müssen durch die Dinge. Natürlich immer mit dem Hintergedanken oder mit dem Wissen, zur Not sind meine Eltern da und die sind auch für mich da und die helfen mir, wenn es wirklich nicht weitergeht. Aber auch mal selber die unangenehmen Dinge als Kind zu machen, ist, glaube ich, da schon wichtig und lehrt einem auch ein Stück weit, ja, mental stark zu werden.
Ich erinnere mich jetzt auch an eine Szene von deinem ruppigen Vater, als du nämlich die tolle Idee hast, du wolltest einen Hund haben. Einen Hund haben. Und der hat gesagt, nein, das macht doch keinen Sinn. Ja. Der hat dich nicht unterstützt. Und zwar die Geschichte mit dem Hund war. Also du warst dann mittlerweile bei ihm wieder zu Hause eingezogen, weil du ja nicht alleine mehr wohnen konntest mit deinem schwachen Herzen. Und dann hattest du die Idee, einen Hund anzuschaffen, weil man den trainieren könnte. Was hätte der erriechen können?
Der hätte erriechen können, dass ich gleich Herzrhythmusstörungen bekomme. Also es war...
Durch was? Was dünstet man dann aus?
Vorher? Also ich weiß nicht genau was, aber der kann riechen, wie die Konstellation meiner Elektrolyte zum Beispiel ist. Also der kann zum Beispiel auch schnüffeln, ich habe zu wenig Kalium im Blut und ich muss jetzt Kalium nehmen. Und das habe ich eben durch eine Freundin oder eine Bekannte, die hat eben den allerersten Kardiologie-Assistenzhund in Deutschland sich zugelegt und hat sehr positiv davon gesprochen, weil die hat ähnliche Probleme wie ich gehabt habe. Ich fand es so spannend und es war für mich einfach ein Weg von meinem Papa und von dieser Abhängigkeit von anderen Menschen wegzukommen und wieder ein eigenständiges Leben zu führen, wenn ich einfach diese Herzrhythmusstörungen habe, mit einem Hund, der auf mich aufpasst, jetzt blöd gesprochen, und der auch zum Beispiel auch die Tür aufmachen kann, der einen Hausnotruf drücken kann, wenn ich ohnmächtig werde und die Rettungskräfte reinlassen kann, weil er die Tür aufmachen kann. So, solche Sachen.
Aber du hast sie nicht bekommen. Vater hat gesagt, nein.
Ja, genau.
Ich als dein Vater hätte natürlich alles möglich gemacht und hätte sofort gesagt, ja, das ist doch eine tolle Idee, da erkundigen wir mal uns und so weiter. Denn, oder war es ein finanzielles Problem?
Nee, das hätte ich zahlen müssen. Also hätte ich keine Unterstützung bekommen. Das hätte ich schon selber machen müssen. Nee, es war eher das Thema, und dass in sein Haus kommt kein Hund. So.
Das ist aber ganz schön hart, wirklich vom Vater. Ich meine, wenn der Hund das wirklich Kaliummangel erschnuppern kann. Ja. Ich hätte das sofort gemacht. Grüße an deinen Vater. Ich hätte das sofort gemacht.
Hätte ich ihm ausrichten.
Und du hast dich dann auch damit zufrieden gegeben? Hast du gesagt, ja, okay, dann nicht?
Nee, also wir haben schon erstmal sehr viel miteinander diskutiert. Und ich war da schon sehr, sehr... Also ich wollte das schon sehr und habe da viele Diskussionen mit ihm geführt, aber ich habe gemerkt, ich komme da nicht weiter.
Okay. Und die Idee war genial eigentlich.
Ja, fand ich auch.
Oder? Was hat ein Arzt dazu gesagt?
Man braucht ein Rezept, ein medizinisches Rezept, um so einen Hund beantragen zu können bei der Krankenkasse, und ich habe tatsächlich einen Hund auf Rezept bekommen.
Und nicht mal das hat den Vater überzeugt.
Nee.
Obwohl es den Hund auf Rezept gab.
Sauerei, absolut. Oh, ja. Ja, gut. Ich meine, am Ende war es. War es gut, dass er Nein gesagt hat, weil ich kurz danach eben meinen letzten Vorfall hatte, wo dann die Herztransplantation auch losging. Und von daher wäre das mehr als schlechtes Timing gewesen, was ich jetzt zu dem Zeitpunkt nicht geahnt habe. Summa summarum, ob es jetzt die richtige Entscheidung meines Papas wirklich war, ist die Frage. Aber am Ende war es jetzt gut, weil halt einfach dann plötzlich die Herztransplantation kam.
Bei der ja alles gut gegangen
genau.
ist. Genau. Wenn du heute Songs hörst, in jedem dritten Song taucht dir das Wort Heart oder Herz oder sowas auf. Gibt es immer noch mal wieder so einen anderen Impuls, als das früher der Fall war? Einfach nur, weil das Wort Herz auftaucht, weil man sofort auch alles wörtlich nimmt?
Ja, also ich muss sagen, bei englischen Liedern höre ich überhaupt gar nicht auf den Text. Also da nehme ich das gar nicht richtig wahr.
Geht mir auch so.
Das sind eher deutsche, Lieder, genau. Und es geht auch nicht, muss auch nicht immer zwangsläufig ums Herz gehen, sondern es sind manchmal auch Songtexte, wo ich mir denke, boah, die fühle ich gerade richtig. Also das passt gerade so sehr zu durchkämpfen im Leben, zu optimistisch sein, zu den Gedanken, die ich in Verbindung mit meiner Geschichte einfach habe. Und deswegen habe ich auch eine ganze Songliste in meinem Buch stehen, die mir geholfen haben.
Und du liebst natürlich deine Narben.
Ja.
Was auch ganz erstmal ungewöhnlich ist, aber diese Narben sind für dich Leben und erzählen Geschichten. Ne?
Ja, absolut. Oh. Ich sage immer, ich meine, ich habe ja auch Tattoos. Und für mich sind meine Narben im Prinzip Tattoos des Lebens. Also die habe ich jetzt nicht selber mich entschieden, die zu tätowieren, aber das Leben hat sie mir tätowiert. Oder es sind auch meine Siegestrophäen im Kampf gegen das Schicksal. Sie zeigen, was mein Körper schon geschafft hat, was er gemeistert hat, wie stark ich bin. Und von daher trage ich diese Narben wirklich mit sehr, sehr viel Stolz. Und ich trage sehr gerne Ausschnitt, damit man diese Narbe sieht. Weil ich eben nach außen tragen möchte, dass Narben nichts sind, die man, wofür man sich schämen muss oder die man verstecken muss, sondern es sind einfach Zeichen, Geschichten, die unser Körper erzählt, die wahnsinnig spannend sind. Und ich kann immer nur wieder das Feedback geben, die kommen sogar gut an. Die kommen sogar bei Männern gut an.
Ach ja, klar. Also Narben machen ja, oft ist es bei Männern natürlich so, heißt es ja immer, Narben machen Männer interessant.
Ja, und bei Frauen ist es genauso.
Bei Frauen ist es eben genauso.
Richtig.
Ach, das ist toll. Was fühlt sich seit deinem neuen Herzen anders an? Weil du hast mal die Endlichkeit gespürt, du lebst natürlich viel bewusster, auch mit viel größerer Dankbarkeit, die wir alle eigentlich haben müssten, aber wir nehmen halt, solange wir gesund sind, nehmen wir halt alles selbstverständlich. Das ist so im Menschen, das kann man auch niemandem vorwerfen. Du hast aber sicherlich einen anderen Blick mittlerweile auf das Leben, auf den Alltag. Was hat sich bei dir konkret verändert?
Es hat sich viel verändert, muss ich sagen. Also einmal, wie du schon sagst, diese Einstellung insgesamt dem Leben gegenüber, für mich ist ein Alltag was ganz Tolles mittlerweile. Also viele versuchen ja vom Alltag zu flüchten. Ich bin wahnsinnig dankbar, einen ganz normalen Alltag zu haben. Ich habe aber auch für mich festgestellt, dass ich jetzt beispielsweise auch nur noch 3 Tage pro Woche in meinem alten Job arbeiten möchte und die restliche Zeit selbstständig bin und anderen Menschen zeigen möchte, wie man mit schwierigen Lebenssituationen umgehen kann und dass man dabei auch gesund bleiben kann und wie das alles funktioniert. Also ich halte Vorträge, ich mache Workshops zum Thema Resilienz in Unternehmen und das gibt mir so, 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 so viel. Also das ist so eine schöne Arbeit und dadurch bin ich so glücklich mittlerweile mit meinem Alltag und versuche mir regelmäßig auch immer wieder in den Kopf zu bringen, dass diese Dinge, die ich gerade erlebe, was sehr Besonderes sind, auch wenn es Alltag ist, aber ich führe gerade mein Bonusleben. Jede Sekunde, die ich in diesem Bonusleben lebe, ist nicht selbstverständlich und dieses Bewusstsein, das glaube ich, hat sich verändert und das Verhalten daraus.
Feierst du jetzt einmal oder zweimal Geburtstag im Jahr? Also den richtigen Geburtstag.
Eigentlich feiere ich 4-mal Geburtstag. Weil ich habe ja noch die zwei Herzstillstände.
Die zwei Herzstellstände, okay. Gut, das geht aber ins Portemonnaie.
Ja, das stimmt. Nee, tatsächlich muss ich sagen, ist für mich mittlerweile der allerwichtigste Termin der 1.8.2021.
Da kam dein neues Herz.
Genau. Es ist nicht mehr mein richtiger Geburtstag. Also den feier ich auch noch. Aber wirklich bedeutend ist für mich eigentlich nur noch richtig der 1.8.2021. Jedes Jahr am 1.8. Mache ich was Besonderes.
Und wie fühlt sich das an, so 2,5 Jahre alt zu sein?
Ist super. Also ich finde, für 2,5, da kriege ich ziemlich viel mit.
Ja. So, und der erste Song auf der Geburtstagsfeier, das ist der Don't You Worry, Child. See, Heaven's Got a Plan for You. Das ist ein Song, der eine ganz besondere Bedeutung für dich hat. Den hast du gehört bei der OP, glaube ich, zu deinem zweiten Defi.
Ja.
Du siehst, ich benutze jetzt immer glücklicherweise die Abkürzung, weil ich das ganze Wort immer nicht so richtig stolperfrei hinbekomme. Defibrillator, jetzt geht's. Genau. Aber kuriose Situation eigentlich. Aber in OPs wird auch gerne immer irgendwie was gehört, gell? Da läuft immer Musik oder auch manchmal Radio, was ich immer ein bisschen ungewöhnlich finde.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, ich meine, die hocken da ja den ganzen Tag im OP. Dass sie dann auch nicht nur das Gepiepse von den Geräten hören wollen, kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Und ich finde, es macht auch so ein bisschen bessere Stimmung. Also wenn man das auch als Patient noch mitbekommt, bevor es dann losgeht sozusagen. Zumindest war es bei mir der Fall. Und ich habe ja in dieser besagten OP noch 2 Sätze gehört, bevor dann damals der Anästhesist die Spritze angesetzt hat mit dem Narkosemittel sozusagen. Und
was waren die Sätze?
Don't you worry, child, heaven has a plan for you.
Ach so, du meinst die Sätze aus dem Song. Ich dachte noch in Verbindung.
Nee, genau. Also waren diese 2 Songtextzeilen, die ich noch gehört habe, bevor ich ohnmächtig wurde.
Der Himmel hat einen Plan für dich. Wobei das nicht mal gut klingt, finde ich. Erstmal, wenn von der Himmel redet, der Himmel hat einen Plan für dich. Ich finde, das klingt jetzt erstmal nicht so gerade vertraulich. Vertrauend.
Ja, also ich habe das mit, also ich bin nicht gläubig, aber deswegen, Gott hätte jetzt in dem Fall für mich persönlich auch nicht so gepasst, aber für mich ist Himmel ist für mich das Schicksal, irgendwas Höheres. Also ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass es irgendwas Höheres gibt. Und diese 2 Songtextzeilen haben mir damals ein unfassbares Urvertrauen gegeben. Auch wenn es vielleicht am Ende nur Zufall war, aber das war schon ein krasser Zufall.
Ich frage mich, ob die diese Songs jetzt ganz bewusst einsetzen in den OPs, um genau diesen Effekt zu erzielen bei den Patienten,
muss ich mal nachhören,
die operiert werden.
Aber ich frage mich, wie viele das wirklich auch noch nach der OP wissen.
Ja. Don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you.
Ja.
Du hast auf jeden Fall eine unglaubliche Reise hinter dir und musst ja wirklich nach diesen Jahren der Unsicherheit, der Todesangst und der Schmerzen einfach nur im Glück sein, oder?
Bin ich auch. Also ich meine, es gibt immer noch Situationen, wo es nicht so dolle läuft, wo ich mich auch drüber aufrege. Und es sind so Sachen wie zum Beispiel noch Stau. Also ich schaffe es tatsächlich noch, mich über Stau aufzuregen. Das ist traurig, aber da kann ich noch nicht drüber hinwegsehen. Aber ansonsten glaube ich, ja, bin ich durch all diese Sachen ein glücklicherer und dankbarer Mensch geworden. Ja.
Und schlimmer als Stau ist natürlich nur noch, wenn der erste FC Nürnberg wieder mal nicht aufsteigt in die erste Liga.
Oh, da bin ich tiefenentspannt, weil ich bin kein Fußballfan.
Hast du ein Glück.
Absolut, ja.
Tamara, wie cool, dass wir hier zusammengekommen sind. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ganz viel Gesundheit.
Danke.
Und
war sehr schön.
Tolles zweites Leben weiterhin.
Danke. Vielen, vielen Dank, der Christian. Bis bald.
Talk mit Tees.